Da sind wir wieder. Grüß Gottle und ein herzliches Willkommen in die Welt. Heute nicht aus unserem Podcast-Studio in Gerlingen und auch nicht aus unserer zweiten Heimat, aus der Kiste in der Mercedesstraße, auch nicht aus der Daimlerstraße, sondern aus dem Gebäude der Caritas in der Dieselstraße in Waiblingen. Wie wir hierher kommen, dazu später, aber wir sehen und da gehen auch Grüße und Props raus an die Jungs vom Zeitungsverlag Waiblingen, ja, von dem Podcast. Ja, da guckst du, Heike. Okay. Weil die sehen wir nämlich gerade da hinten. Da ist nämlich auch das Gebäude vom
aber
ZVW.
Aber ich habe hinter keine Augen.
Ah, dann drehen wir uns nachher
aber um. Aber ich drehe mich nachher mal um.
Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts, der sich hauptsächlich mit den Frauenmannschaften des VfB Stuttgart respektive des VfB Obertürkheim beschäftigt. Diese Folge leider ohne den lieben Pascal, aber natürlich mit der lieben Heike.
Und der Daniel.
Heute mit einer echten Globetrotterin, einer Frau, die in mehr als 50 Ländern Lehrgänge für Mädchen und Frauen betreute, Fußballtrainer ausbildete, eine echte Macherin also im Namen des internationalen Mädchen- und Frauenfußballs, der DFB- und DOSB-Auslandsexpertin sowie DFB-Botschafterin Anja Zivkovic. Herzlich willkommen, liebe Anja, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
Hallo zusammen und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Und schön, dass wir heute hier in Waiblingen mit dir aufnehmen können. Danke für den tollen Empfang. Spoiler, es gibt Butterbrezel.
Und Tee.
Und Tee in allen möglichen Varianten. Heike, ich glaube, hier bleiben wir. Oder?
Ja.
Also Gerlingen können wir streichen, Kiste können wir streichen. Wir kommen jetzt jedes Mal.
Jetzt sind wir ja auch problemlos her.
Jetzt sind wir auch problemlos hierher. Ja, Anja, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen was erzählt über dich und was du alles bist, was für Titel du, aber ich glaube, das reicht nicht wahrscheinlich. Wenn ich nur die Titel aufnehmen würde und sagen würde, dann wären wir morgen noch hier, was du alles gemacht hast und was für Auszeichnungen du alles gekriegt hast. Aber zunächst mal, kennst du unseren Podcast?
Ja, natürlich. Ich habe durch die Heike, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie unser Kontakt zustande gekommen, bin ich zum ersten Mal auf euer Podcast aufmerksam geworden und dann habe ich gleich mal reingehört und fand es total spannend und habe gedacht, wow, super, da würde ich gern mitmachen.
Ja, also das war dann, ich weiß noch, wie wir den ersten Kontakt hatten. Da ging es um eine Spielerin, die aus USA zurückkommen wollte, eine Liechtensteiner Nationalspielerin. Und wir haben einen gemeinsamen Bekannten und über diesen Schiene hatten wir dann direkt Kontakt. Die Spielerin ist mittlerweile auch in der Bundesliga angekommen tatsächlich und dann dachte ich, interessanter Lebenslauf, ist direkt was für unseren Podcast.
Dankeschön.
Sensationell und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie aufgeregt und wie freudig erregt ich bin, weil ich jetzt hier mit zwei Frauen, die wirklich ganz fett und mittendrin im Frauenfußball schon seit Jahren und Jahrzehnten sind, wenn der Podcast heute ein bisschen länger dauert, dann tut's mir leid, aber der wird richtig sensationell. Das spüre ich. Ja, Anja, wenn du unseren Podcast kennst, dann weißt, wie der anfängt, weil der fängt immer gleich an. Der fängt mit dir an, der fängt mit deinen Wurzeln an, mit deiner Herkunft. Nimm uns mal ein bisschen mit in die ersten Lebensjahre der Anja, damals noch nicht Zivkovic.
Mhm. Paluschewitsch.
Genau.
Erzähl
uns bitte, erzähl uns mal ein bisschen von dir, wie du aufgewachsen bist. Wie familiär, Schule, wo, alles. Erzähl uns einfach alles.
Also aufgewachsen bin ich in der Heimat von Günter Schäfer in Neustadt und dort habe ich auch meine ersten Fußballerfahrungen gemacht. Eigentlich habe ich erst mit den Jungs Handball gespielt und irgendwann mal habe ich dann gesehen, dass Neustadt eine Mädchenmannschaft hat und es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Ich kann mich noch genauer noch an den Moment erinnern, wo ich die Mädchen gesehen habe. Ich dachte, das will ich machen. Und ab dann war eigentlich nur noch Fußball in meinem Leben sozusagen.
Wie alt warst du ungefähr?
Ich war 10. Okay. 10 Jahre alt, ja. Ich habe dann irgendwann mal mit meinen Eltern dann gekämpft, weil die gemeint haben, es war ja genug schlimm, dass ich Handball mit den Jungs spiele. Warum muss ich jetzt doch Fußball mit den Mädchen spielen? Weil sie auch von einer anderen Kultur kamen und es auch nicht so kannten von der...
Also, was für eine Kultur?
Also aus Montenegro. Okay. Montenegro ist sehr gut im Frauenhandball. Die waren auch schon Dritte in Olympia und Zweiter in der Weltmeisterschaft. Also die sind sehr, sehr gut, aber halt mit Jungs haben die nicht gespielt.
Okay.
Also es war halt für meine Eltern sehr komisch.
Unordnung.
Genau, und dann plötzlich Fußball, das war halt in Montenegro noch gar nicht damals zu der Zeit. Ja, und das war für die ganz komisch. Aber irgendwann mal haben sie dann gemerkt, Vor allem unser Trainer war Polizist. Okay. Und er kam dann immer mit dem Polizeiwagen vor unsere Tür und hat gesagt, Ihre Tochter hat Talent, lassen Sie spielen. Und dann hat meine Mutter gemeint, kommen Sie bitte nie wieder mit dem Polizeiwagen vor unser Haus, was denken die Nachbarn? Und dann war die Autorität der Dorfpolizist halt. Ja, der hat dann so das letzte Wort gehabt und meine Mutter hat es dann akzeptiert und mein Vater auch.
Okay. Ja. Also du bist gar nicht irgendwie so typisch mit großem Bruder oder großer
Schwester? Doch, ich habe schon einen großen Bruder gehabt, aber eigentlich habe ich mehr den Fußball geliebt als er. Also er hat auch gespielt, aber ich war viel, viel also heißer dabei. Also für mich war das alles. Mein Bruder hat auch gepfiffen und hat gespielt, aber hat alles so, der war eher der Schlaue, ich war eher, also der war auf dem Gymnasium direkt und war halt in der Allee, der hat Bücher gelesen und ich wollte immer draußen spielen und Rambazamba. Also ich war einfach der Junge eigentlich, also Rollentausch.
Okay. Und das heißt, das ist alles in Neustadt dann?
Genau, passiert, genau. Und dann der Papa und die Mama von Günther Schäfer, die waren damals in der Halle, also die haben so die Halle, die Sporthalle immer betreut und den Rasen. Und ich stand dann immer 2 Stunden vorm Training da und die haben immer gesagt, Mädel, du hast doch erst in 2 Stunden drin, geh nur nach Hause. Ich konnte es nie erwarten, dass endlich das Training beginnt. Echt? Und haben die mir extra immer die Halle aufgeschlossen, dass ich nicht vor der Tür stand.
Okay, also war Fußball-Ultra.
Ja, sozusagen. Zu der Zeit, ja. So, das okay. Die Anfangszeiten.
Okay, okay. Und dann bist du in eine Mannschaft gekommen da in?
Genau, dann bin ich in die, damals glaube ich C-Jugend war das, glaube ich. Das weiter unten, glaube ich, gab es noch zu der Zeit gar nicht viel, genau. Und es ging dann halt ganz schnell, dann ging halt auch ganz schnell die WV-Auswahl und das ging alles relativ, wahrscheinlich auch alles zu schnell. Okay. Irgendwie, dann hatte ich auch diese Länderpokalspiele in Duisburg und dann hatte ich auch gleich eine Einladung beim DFB. Also es ging alles ratzfatz eigentlich.
Okay.
Und hat dann schon eigentlich mein erstes Länderspiel, bis die halt bemerkt haben, dass ich eigentlich gar keinen deutschen Pass hatte. Und dann ging das halt zurück irgendwie. Zu der Zeit gab es ja auch noch nicht so viele Mädchen, die mit Migrationshintergrund, die Fußball gespielt haben und haben die halt gemeint, das geht eigentlich gar nicht, eigentlich brauche ich einen deutschen Pass. Dann zu dem Zeitpunkt war dann auch noch Krieg in Jugoslawien, das war alles ein bisschen chaotisch dort und meine Eltern haben gedacht, wozu brauchst du jetzt einen deutschen Pass, das ist alles viel zu kompliziert mit den Behörden und dann haben wir es einfach gelassen. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal, ich war parallel auch Ultra-VfB-Fan, hatte immer eine Dauerkarte, zuerst also so B-Block, dann irgendwann mal A-Block. Okay. Also mit 12, 13 bin ich allein ins Stadion gegangen, weil niemand mit wollte. Okay. Also ich war völlig...
Wahrscheinlich haben wir uns da schon getroffen.
Ich war völlig fußballkrank.
Ja.
Aber irgendwann mal in der Pubertät habe ich dann gemerkt, habe ich mir dann überlegt, was mache ich eigentlich? Ich renne den ganzen Tag einen Ball hinterher und warum schreien die Leute, warum feuern die Menschen alle diese Menschen an, auch den Ball? Also ich habe dann angefangen, einfach alles in der Pubertät in Frage zu stellen. Okay, und habe dann gemerkt, hey, ich bin eigentlich voll blöd, was mache ich denn eigentlich? Ich habe mich dann plötzlich mit anderen Dingen beschäftigt, mit Politik, mit der gesellschaftlichen Fragen, mit Lebenssinnfragen. Und dann wurde der Fußball immer unterordneter. Also ich habe dann versucht, mich rauszureden auch und zu sagen, ich werde diesen Profiweg eh nie einschlagen können, weil ich ja nicht bis ganz nach oben es jemals schaffen werde. Ja. Und deswegen beschäftige ich mich mit sozialkritischen Themen. Und ich glaube, deswegen habe ich dann auch den Weg so Sozialpädagogikstudium etc. gewählt, wo ich einfach, glaube ich, so beides miteinander verbinde. Vielleicht habe ich da was übersprungen jetzt.
Okay, also du bist nochmal ganz kurz Neustadt, Grundschule, dann
Realschule
und dann...
Wirtschaftsgymnasium in Backnang.
Backnang.
In Backnang, weil ich zu der Zeit dann ein bisschen so Punkmusik gehört habe und dort war eher so diese Punk-Ecke.
Okay, was hast du gehört?
Ach, lieber, sag mal jetzt lieber nicht.
Slime? Oder
genau,
normal?
Oh ja, ja, genau, ja, so Blödsinn halt.
Jeder gegen jeden.
Ja,
und so.
Genau.
Hör ich auch heute noch.
Ach so.
Auto, ja. Ja, genau.
Aber
ja.
Das war halt die Zeit Pubertät und so. Und in Backnang waren halt eher...
Also ich höre es heute noch.
Okay.
Du bist vielleicht immer noch in der Pubertät, kann
ja,
das sein?
Ja, Heike, das weißt du genau. Doch, genau.
Ja, weiß ich genau.
Und ja, so Blödsinn halt, also was halt in dem Alter so normal ist halt.
Normal, mit H.
Genau, mit H.
Perkins Park. Ja.
Okay. Kennst
du nicht so, Heike, ja.
Ja, ich war anständig.
Das weiß ich. Weil in Gerling, ich bin ja ein bisschen älter als du, oder ziemlich viel älter als du, in den 80er Jahren war auch eine ganz große Punk-Szene und da bin ich auch zu vielen Konzerten gegangen und so. Ja.
Das war halt eher so Jugendhauskonzerte, also so kleiner. Das waren nicht diese großen Toten Hosen. Da war ich auch auf Toten Hosen Konzerte, aber ich meine, das waren eher diese, jeden Wochenende hat halt irgend so eine Dorf.
Das war richtig Punk. Also nicht Punk wie es Tote Hosen drin und richtig Pogo und
genau,
so.
Genau, ja, genau. Und da habe ich
Springerstiefel mit Stahlkappen und so.
Okay, das hatte ich jetzt nicht, aber das hatte ich nicht, aber ja, aber es ging in die Richtung dann irgendwie und deswegen bin ich in den Bagdad gelandet, weil da halt eher so die Freunde waren, die halt in die gleiche Richtung in Werthers schlechte aus Schondorf. Ich weiß nicht, die kennen sie wahrscheinlich nicht.
Nee,
das war nach ihrer Generation.
Okay.
Genau.
Okay, aber es hört sich gut an. Ja. Also wir haben schon einen Link, Heike, das merkst du, was sind so.
Genau, und dann habe ich mich aber auch ein bisschen vom Fußball distanziert, weil der Fußball in den 90er Jahren ja schon eher in die rechte Szene gegangen ist. Und dann habe ich mir halt so überlegt, okay, Fußball, und da war halt nur noch St. Pauli übrig, wo so ein bisschen, aber irgendwie habe ich nie so den richtigen, ich fand St. Pauli immer sympathisch, aber wenn du nicht von dort kommst und nicht regelmäßig ins Stadion gehst, kannst du nie, ich sage immer, die erste Liebe, also VfB ist halt irgendwie, mit dem bin ich groß geworden.
Ja, wie hat es immer einer gesagt von ehemals Vorstand, du suchst dir nicht den Verein aus, sondern der Verein sucht sich dich aus.
So,
genau. Und ich glaube, das geht nicht. Du kannst zwar Sympathien haben zu Freiburg, zu St. Pauli, zu Heidenheim, aber ich glaube irgendwie, wenn du als Kind einmal so an einem Verein dran bist, dann verfolgst du den dein ganzes Leben. Also wenn ich Ergebnisse gucke, gucke ich immer als erstes beim VfB und dann erst bei allen anderen irgendwie. Das ist einfach automatisch.
Ja. Ist so.
Ja,
ist apropos St. Pauli, kennst du Goldene Zitronen?
Ja, kenn ich. Ja.
Denn wir sind St. Pauli Boys. St. Pauli Boys.
Komm, übertreib deine Lage.
Ich chill mal meine Lage, aber ich bin so begeistert. Gut, dann hast du WG gemacht. Was für ein Hauptfach hast du gehabt?
Ich musste BWL machen. Das war das Schlimme. Mathe. Ich war halt gut da drin.
Du bist ein Hammer.
Ja, ich war gut in Mathe und BWL, habe es aber nie gemacht. Ich wusste, ich will nie was in die Richtung machen.
Außerdem heißt es nicht BWL, sondern VBR. Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit wirtschaftlichem Rechnungswesen.
Okay, früher hieß es BWL.
Nee, ganz früher hieß es ganz
anders. Also VWL.
VWL, ja.
VWL und alles BWL, zusammen. Beides zusammen.
Schön Buchführung, T-Konten.
Ja, genau. So. Ja. Das ist, was ich gar nicht mag. Und ich muss es aber, damals gab es nur ein sozialpädagogisches Gymnasium in Laar und das war privat und hat Geld gekostet. Und dann haben meine Eltern gesagt, jetzt mach dein Abi und stell dich nicht so an.
Okay. Aber dann hast du jetzt Grundkenntnisse in Buchführung und Bilanzierung.
Ja, aber das ist schon alles irgendwie ausgestorben.
Okay, und dann hast du gesagt, das will ich jetzt nicht so weitermachen mit BWL und VWL und Buchhaltung und so.
Genau, ich wusste eigentlich, dass ich in den sozialen Bereich möchte. Ich habe gemerkt, es funktioniert mit Mädchen, also mit Menschen auf jeden Fall und auch halt Mädchen stärken. Das fand ich immer gut. Ich war eigentlich immer sehr gerne auch mit Mädels zusammen, wo ich gemerkt habe, hey, die brauchen Hilfe irgendwie. Und dann habe ich in einem Mutter-Kind-Heim in Stuttgart mein FSJ gemacht und dann mich danach beworben in Ludwigsburg. Als Praxisstelle war die Berufsakademie, als Theoriestelle war die Berufsakademie, als Praxisstelle war eine Schule mit 80% Migrationshintergrund und da habe ich dann meine sozusagen Studium ausgebildet. Es hieß damals Berufsakademie, heute heißt es duale Hochschule und DHBW. Da habe ich dann mein Studium gemacht.
Genau.
Und es war alles super, hat Spaß gemacht und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Ich habe immer geliebäugelt mit Sportstudium, aber meine Sportlehrerin hat immer zu mir gesagt, Anja, du kannst alles mit dem Ball, aber wenn es dann irgendwie in so Turnen, rhythmische Gymnastik und so.
Schwimmen.
Ja, aber Schwimmen war damals nicht so, man hatte nicht so oft Zugang zu Schwimmhallen gehabt. Ja, okay. Da hat man es vielleicht, also hatte man so Block, 6 Wochen einmal in der Woche schwimmen und da hat man wieder gar nicht gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn sie es mir nicht zutrauen, dann mache ich halt Sozialpädagogik und dann.
Okay, aber du hast es nicht bereut?
Nee, ich habe es nicht bereut.
Okay,
ich bin eh nicht so der Wissenschaftler.
Okay, und das, dass du mit Mädels und mit jungen Mädchen und jungen Frauen gut konntest, das hat sich das dann auch nicht nur in deiner Ausbildung, sondern privat, hast du dann privat auch irgendwie im Jugendhaus geholfen oder?
Also es hat dann angefangen, eigentlich als ich dann aufgehört habe mit Fußball vorerst, ich habe ja vorerst aufgehört, weil ich ja alles in Frage gestellt hatte.
Und deine letzte Station im Fußball war?
Es war TSV Neustadt und dann habe ich aufgehört und dann ich habe alles in Frage gestellt. Das war so diese Punkphase, wo ich gesagt habe, Fußball
14,
ist blöd.
15,
genau. Eigentlich mit 15, ich habe dann noch so kurz nach dem ersten Länderspiel habe ich dann aufgehört.
Okay. Genau. Man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist.
Aber es geht doch weiter, ich bin danach wieder zurückgekommen. Aber auf jeden Fall habe ich dann aufgehört und habe dann alles in Frage gestellt und habe dann aber immer wieder hat mein Trainer bei uns einfach gesagt, Anja, willst du nicht Trainerin werden? Du könntest das, du hast das. Und ich habe immer gesagt, Trainerin, warum soll ich Trainerin werden, wenn ich eben im Fußball aufhöre? Also ich habe nicht, er wollte mich eigentlich in eine Richtung lenken, was er in mir gesehen hat, aber ich noch nicht in dem Moment mich gesehen habe. Ja. Und dann habe ich später dann zufälligerweise habe ich eine eine Spielerin getroffen, die bei Stuttgart gespielt hat und die hat dann zu mir gesagt, hey, ich spiele für einen Verein, das ist so ein italienischer Verein, da kannst du kommen und gehen, das ist ohne Druck, das ist total entspannt, das ist ohne, also total, habe ich gesagt, da gehe ich mal hin. Und da habe ich halt studiert und bin dann immer mal wieder dorthin gegangen und habe gemerkt, ja, die gehen mal Pizza essen, mal gehen sie zum VfB spielen, die haben das alles so entspannt gesehen, ohne Leistungsdruck. Ich glaube, das hat mir dann auch gut getan, von diesem extremen, jede Woche Training, Auswahl, DFB und dann auf einmal so einfach entspannt Fußball genießen. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht.
Okay, wie alt warst du da?
So Anfang 20, da habe ich, genau wie ich studiert habe, einfach da habe ich bei denen gespielt und das war echt schön, eine schöne Zeit,
wo
ich
gerne zurückdenke.
Die hießen Corsari Möhringen, das war in Möhringen oben, also die hatten nur einen Ascheplatz, wir hatten keinen Rasen und wir haben halt morgens um 9 Uhr den Platz selber gemacht mit so einem weißen Ding, das war halt so ein Gemeinschaftserlebnis, danach waren wir alle Pizza essen, jeder hat sich immer in den Kopf gefasst, jeder Gegner, weil die gedacht haben, oh, wieder auf diesem hässlichen Hartplatz zu spielen und wir fanden ist halt voll cool. Also es waren noch so die Zeiten, wo Anfange vom Fußball, das war 90er halt irgendwie. Ja. Für dich ist es jetzt 80er, für mich ist es 90er. Aber es war halt einfach das war so ein reiner Fußball. Das war der echte Fußball, den ich halt so auch von Kindesbein lieben gelernt habe.
Das war damals, als der Ball noch nach Leder roch.
Ah, weißt du noch? Kurz nach 54, nach der Weltmeisterschaft. Okay, und Wie ging es dann weiter?
Genau,
Corsari,
dann, genau,
Möhringen?
Genau, und dann habe ich ein Jobangebot aus Würzburg bekommen beim Sportverband, beim Bayerischen Sportverband, so Sportprojekte, Integrationsprojekte zu machen. Und das war das erste Mal, dass ich so meinen sozialpädagogischen Beruf mit dem Sportlichen in Verbindung gebracht habe. Und habe dann viele Vereine besucht und habe dann gesehen, eigentlich das, was ich mache als Koordinator und ich bin der Geldgeber, will ich eigentlich gar nicht machen. Ich will eigentlich selber auf dem Platz stehen. Das habe ich dann plötzlich erkannt. Ich finde diese administrative Rolle, ich habe die zwar 2 Jahre durchgeführt, aber ich habe gesagt, eigentlich will ich du sein. Ich will gar nicht der Geldgeber sein und entscheiden, ob du Geld bekommst oder nicht. Da ging es darum, Vereine, die sich speziell um Menschen mit Migrationshintergrund bemühen, dass die speziell gefördert werden, von uns Gelder bekommen, Programme bekommen, Lehrgänge bekommen. Und das habe ich 2 Jahre beim Sportverband gemacht. Und da bin ich das erste Mal dann auch wieder auf die Idee gekommen, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich bin ich eher Trainer bin ich eher der auf dem Platz stehen will, da kam diese Einsicht irgendwie.
Okay, kam das dann kam die Erkenntnis, dass da ein Trainer doch nicht ganz so unrecht
genau,
hat.
Okay. Genau.
Ganz kurz mal. Genau. Dein Trainer hat dann doch im Nachhinein recht gehabt.
Ja, der ist auch leider verstorben. Ich habe es ihm nie sagen können.
Okay.
Ja, der ist leider verstorben. Es war auch einer, der wirklich vieles aufgebaut hat. Also war echt ein toller Mensch. Also, ja.
Wie hieß er?
Dieter Lohmann.
Okay. Liebe Grüße, Dieter.
Somewhere.
Somewhere, genau. Okay, und wie ging es dann weiter?
Genau, und dann habe ich dort auch angefangen zu kicken in Würzburg bei den
ETSV, oder wie es damals noch hieß, oder?
Wie bitte?
ETSV, oder wie es damals
genau,
noch
genau,
hieß.
Genau,
der
genau,
genau. Bahnverein, oder?
Genau, genau. Da habe ich dort gekickt und es hat mir dann auch immer mehr Spaß gemacht und habe dann angefangen, meine Lizenzen zu machen. Das war auch so ein bisschen kurz nach der Männer-WM in Deutschland, wo Klinsmann hier noch Trainer war.
2006.
Da habe ich angefangen, meine C-Lizenz zu machen. Danach habe ich dann Feuer gefangen. Ich habe dann gemerkt, boah, das ist genau das, was ich machen will. Habe dann auch die Mädels ein bisschen trainiert im Verein und habe dann irgendwie gemerkt, genau das ist es. Dann habe ich zufälligerweise im Internet, das war noch die Zeit, wo ich in Würzburg gelebt habe, habe ich dann Monika Stab ist in Bhutan und macht dort Frauenfußballprojekte und ich, wow. Und ich bin ja sehr viel gereist in meiner Vergangenheit, das haben wir jetzt hier übersprungen. Mich haben andere Kulturen schon immer fasziniert. Ich bin viel als Backpacker gereist auch.
Okay, und dann gehen wir mal wieder zurück. Ab wann hast du angefangen, die Welt kennenzulernen?
Die Welt kennenzulernen habe ich schon während meines Studiums und kurz nach meinem Studium bin ich dann nach Brasilien, Thailand, Israel und hat aber dann irgendwann mal kein Geld mehr und habe gedacht, okay, jetzt müsste ich mal wieder arbeiten. Ich habe dann immer wieder mal ein bisschen gejobbt und bin dann reisen gegangen.
Hast du das alleine gemacht? Oder?
Vorwiegend alleine, manchmal auch mit einer Freundin, der halt gerade Zeit hatte. Wenn niemand Zeit hatte, dann alleine. Also Brasilien war ganz alleine.
Okay.
Kannst du Portugisisch?
Nee, leider nicht.
Ich wollte gerade fragen, kannst du Brasilianisch?
Nee, kann ich leider nicht, aber ich habe dann halt ein bisschen mit was angeeignet.
Obrigado.
Also so, genau, also so die wichtigsten Dinge. Und in Brasilien ist ja auch viel mit Mimik, Gestik, also die sind einfach sehr offen und
Okay.
Genau, und dann Genau, und dann kam meine Weltreise. Dann habe ich gesagt, dann habe ich meinen ersten Job in Böblingen im Jugendhaus gehabt, offene Jugendarbeit, 4 Jahre lang. Da habe ich auch sehr viel Fußball gespielt mit den Kids. Also wir haben eine Halle angemietet, sind mit den Flüchtlingskindern in die Halle, haben regelmäßig gekickt, haben an Turnieren mitgemacht. Und da eigentlich habe ich da das auch schon gespürt, aber ich war halt eine Sozialpädagogin und habe halt noch andere Aufgaben gehabt. Und als ich dann diese große Weltreise gemacht habe, also einmal Around the World Ticket, dann habe ich...
du hast ja so ein Ticket gekauft.
Ja, genau.
So ein Flugticket.
Genau, einmal um die Welt.
Okay, kannst du vielleicht für diejenigen, die es mal interessiert, also mich interessiert, ja. mal sagen, wie funktioniert das? Wo kaufst du das? Was kostet das? Und in welcher Zeit musst du das ableisten? Oder?
Also zu dem Zeitpunkt war das sehr günstig. Das hat 2000, ich glaube Euro war es da zu dem Zeitpunkt schon, 2000 Euro gekostet. Du hattest bestimmte Stops, 5, 6 Stops durftest du dir aussuchen, konntest dann innerhalb des Landes ja auch weiter fliegen. Ja. Aber das musstest du dann halt zusätzlich zahlen. Aber ich hatte halt so meine Stops, wo ich gesagt habe, das allererste Ziel war für mich Indien. Indien hat mich immer fasziniert, weil ich dachte, das ist so ein faszinierendes Land, die Menschen leben so total anders als ich will das kennenlernen und das hat ja was mit meiner Sinnsuche zu tun, das hat sich dann ein bisschen auch so fortgesetzt, wie leben die, an was glauben die, wie sieht ihr Alltag aus und das hat mich halt total fasziniert und da bin ich tatsächlich auch alleine hin und habe erstmal 2 Monate in Indien verbracht, meditiert in Klostern, Yoga, Kloster, also alles mögliche, was ist volles Programm und fernweg vom Fußball irgendwie.
Wie hast du dein Leben dann da finanziert?
Das war ja diese 4 Jahre, wo ich gearbeitet habe. Habe ich dann jeden Monat 500 Euro damals auf die Seite getan, habe gesagt, mit diesem Geld, das ich mir jetzt anspare, mache ich irgendwann mal einen Cut und dann mache ich diese Reise. Das war mein Lebenstraum sozusagen, einmal um die Welt.
Wenn ich fragen darf, wie viel Kohle hattest du denn gespart?
Boah, vielleicht so, ich weiß es nicht mehr, aber ich denke, dass ich so um die 10.000 Euro hatte.
Okay,
ja,
okay.
So
und die 10.000 Euro hattest du und hast dann...
Aber ich habe sehr günstig gelebt, also das ist nicht wie heute. Also damals hast du irgendwie für 50 Cent in Indien irgendwo übernachtet. Ja. Dein Essen war total billig, das ist nicht wie, das kann man gar nicht mehr mit heute vergleichen.
Hast du Traveler-Checks gehabt dann oder?
Auch, ich hatte alles mögliche, ja. Traveler, ich habe verschiedene Kombinationen gehabt mit Visa-Card. Ja. Also einfach, dass wenn die nicht funktioniert, dann funktioniert das. Bares hatte ich auch dabei, ein paar Dollarscheine und so. Also es war kein Problem. Also man hat immer, vor allem da, wo es Flughafen war, da konnte man auch direkt immer wechseln. Also es hat alles funktioniert eigentlich. Mit Geld hatte ich nie ein Problem und ich kann mit Geld gut umgehen. Ich komme aus dem Schwabenland.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Was haben deine Eltern dann zu deinen
Vorstellungen? Okay. Oh Gott, meine Mutter fand es ganz, ganz fürchterlich irgendwie. Also ich sage, jetzt seit ich ein Kind habe, habe ich auch zu meiner Mutter, wie hast du mir das erlaubt? Also es ist echt so, aber das war irgendwie so stark in mir, wie mit dem Fußball. Also es sind Dinge, die sind einfach stärker als jede Autorität.
Jede Vernunft.
Ja, jede Vernunft, ja. Also ich finde es auch...
Das prägt ja auch sowas, ne? Also das macht ja was mit einem. Ja.
Also ich würde es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr machen.
Okay.
Aber man ist damals so...
Mutig,
ja,
einfach so.
Man ist in einer anderen Energie irgendwie, ja.
Schön. War das jetzt eine Fluggesellschaft, mit der du das gemacht hast?
Nee, das waren verschiedene. LATAM hieß das, glaube ich. Das war so eine Kombination von Partnern, von Fluggesellschaften.
Okay. Das heißt, du bist dann zuerst nach Indien, nach Neu-Delhi, nach Mumbai? Oder
ich bin nach Madras, unten Madras, das ist Chennai. Da wollte ich irgendwie hin, weil ich dachte...
Über Istanbul dann, oder?
Oh Gott, das ist
das interessiert mich.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß
gar
nicht,
wahrscheinlich.
ich weiß gar nicht, wo mein Zwischenstopp war. Ich weiß es leider nicht mehr. Das ist schon ewig.
Also Madras.
Ja, Madras war die erste Station, genau.
Und wie lange warst du dann da?
Ich bin dann durchs ganze Indien mit dem Bus, mit dem Zug, zu Fuß, mit der Rikscha. Ich bin dann immer durch ganz Indien gereist. Bis nach Kaschmir hoch.
Cool.
Ja.
Cool.
Also 2 Monate lang.
2 Monate.
Ja, genau. Und dann bin ich, glaube ich, von Delhi aus dann weiter nach Auckland. Also ich habe einen großen Sprung gemacht nach Auckland. Und in Auckland war für mich das ein bisschen ein Schock, weil das halt so ein
ganz
alles
anders.
Artificial war.
Ich
wollte
gerade sagen, wie ist das, wenn du 2 Monate in Indien warst und dann kommst du nach Auckland,
also
New Zealand?
Ja, und ich wollte dann sofort in die Berge, weil ich habe gedacht, ich schaffe das nicht in so einer großen Stadt. Also es war, weil eine große Stadt in Indien ist anders als eine große Stadt, die so einen anderen Flair hat. Das ist was ganz anderes. Das ist alles Konsum und das andere ist alles so, irgendwie hier verkauft man die Früchte. Das ist anders, war für mich schon ein Schock. Ich bin dann sofort sofort in die Berge, in die Natur, bei so Maori-Familien und habe dort ein bisschen übernachtet. Also das war natürlich alles Guesthouse, aber das sind halt Maori-Familien, die ihre Unterkünfte halt an so Travelers vergeben haben. Und da habe ich mich auch ein bisschen abgesetzt, bis ich mich wieder akklimatisiert hat an diesen. Neuseeland ist für mich eher ein Europa, muss ich ehrlich sagen, weil das einfach so einen anderen Stil hat.
Okay, und dann warst du wie lange in.
Oh Gott, ich glaube, da war ich auch 2 Monate und dann bin ich von Neuseeland über Australien. Aber in Australien wollte ich bewusst nicht, weil Australien damals so gehypt wurde von den ganzen Travelers, alle in Australien,
Bungee Jungle.
Und mich hat es einfach nur angekotzt. Ich wollte auf keinen Fall nach Australien. Das ist so diese
Non-Konformist.
Genau. Und dann bin ich, glaube ich, nach da bin ich nach Chile. Genau, geflogen. Und da war ich dort und da war Pablo Neruda, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war auch so ein Schriftsteller, ein toller, der auch sehr kritisch war, sozial. Und den habe ich dann besucht, sein Museum, sein Geburtsort. Ich habe mich damals halt mit ganz vielen Dingen beschäftigt, wo ich mich heute gar keine Zeit habe dafür. Also so auch mit dem Frauenfußball, da habe ich nämlich in Chile komischerweise das erste Mal im Fernsehen Peru gegen Chile gesehen, wo ich gedacht habe, cool, das habe ich in Deutschland fast nicht gesehen. Länderspiele in den 90er Jahren, das übertragen und das war eher rar und das fand ich richtig cool. Und dann saß ich in irgendeiner Kneipe und habe Peru gegen Chile gespielt. Und dann kam es irgendwie so, dass ich dann in Chile auf dem Bahnhof saß und ich wusste, ich wollte eigentlich nach Peru weiterfahren mit dem Bus und hat einer gemeint, nicht nach Peru, da ist irgend so ein Traveler hat gemeint, da ist gerade große Überschwemmung, wo soll ich denn hin? Komm mit, wir gehen nach Argentinien. Habe ich gesagt, naja, okay, bin ich halt einen anderen Bus angeschickt. Bin nach Argentinien und das war für mich
einfach der andere Bus.
Ja, komm, dann halt Argentinien.
Ja, und dann bin ich in Mendoza gelandet, ich konnte kein Wort Spanisch und da war mit mir in meinem Zimmer, das war so Jugendherberge, eine Argentinierin, also aus Buenos Aires. Und die war total sympathisch. Das war einfach so Chemie, gute Chemie. Und die hat mich dann angelächelt und hat immer gesagt, hey, komm doch mal nach Buenos Aires. Ich habe gesagt, aber das ist doch so eine große Stadt. Sie sagt, ja, aber das ist voll cool. Hat mir ihre Nummer gegeben, ist aber dann weitergezogen. Und irgendwann mal bin ich dann doch ich hatte ein paar Zwischenstationen und bin ich dann doch in Buenos Aires gelandet. Dann habe ich ihre Nummer gesehen, habe gesagt, ich rufe die jetzt an, aber ich konnte nicht sprechen. Und dann habe ich einen Schotten gefragt, ob er für mich kurz den Anruf erledigen kann. Der bei mir in der Unterkunft war, ob er für mich einen Anruf erledigen kann. Und er dann angerufen und dann kam sie sofort und die zwei haben dann 2 Monate später geheiratet.
Nein!
Und die haben zu ihrer Hochzeit eingeladen. Ah. Aber ich war dann schon irgendwo anders wieder irgendwie. Die haben geheiratet, leben jetzt in Schottland. Es ist echt der Hammer
Wahnsinn.
Gewesen. Also
Wahnsinn.
Es war irgendwie voll, also es ist wirklich ein Gänsehaut, wenn ich das, aber ich habe leider, aber es ist 20 Jahre her. Ich habe jetzt leider keinen Kontakt mehr zu denen. Aber ich weiß, sie hieß Penelope. Also das Mädchen hieß Penelope und er war Schotte mit jüdischen Wurzeln. Also es war eine coole Kombi irgendwie. Sowas weißt du gar nicht. Also er so rote Haare, sie typisch argentinisch.
Total
anders irgendwie. Das war so richtige. Und die haben dann auch ein Kind bekommen. Sie hat mir irgendwann mal noch eine Mail geschrieben, wo sie mir so ein Ultraschallbild geschickt hat. Und da war ich so glücklich. Ich habe gesagt, ich habe die zwei zusammengebracht.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja. Aber Buenos Aires war dann die Stadt, an dem Tag, wo ich in Argentinien angekommen ist, ist der Film von Diego Maradona gelaufen. Der hat einen Kinofilm rausgebracht. Und ich war eigentlich gar kein Maradona-Fan, aber ich habe dann das zufälligerweise auf der riesen Kinoleinwand, Buenos Aires Werbung, ich bin reingelaufen und dann wollte ich fragen, wann der läuft. Und dann läuft mir ein Österreicher entgegen und hat gemerkt, dass mein Englisch sehr deutsch klingt. Da sprichst du Deutsch. Da habe ich gesagt, und dann hat er gesagt, hey, dann hat er mir plötzlich alles erzählt, es ist ein so ein Ultra-Fan aus Österreich geworden, der extra in Buenos Aires zu Boca Juniors gekommen ist, um die Spiele von Boca Juniors in der argentinischen Liga zu sehen. Der ist dort ein halbes Jahr und besucht alle. Also es war irgendwie so, und dann haben wir sofort gleiche Chemie gehabt und dann hat er gesagt, ja, gehen wir zum Film und da und ich nehme dich mit ins Stadion. Und plötzlich habe ich dann wieder Fußballfeuer gefangen nach der ganzen Indien-Meditation. Und dann hat es so angefangen, dass ich dann plötzlich in 6 Wochen in Buenos Aires verbracht habe, weil ich dann ein Stadion gegangen bin und dann habe ich zufälligerweise, das war aber auch wieder so, ich bin durch Buenos Aires gelaufen und habe gedacht, ich brauche aber doch ein bisschen Yoga, weil sonst komme ich aus meiner Mitte raus, habe ich gedacht, in dieser großen Stadt. Und dann kamen mir plötzlich 3 Mädels in Fußballklamotten entgegen und ich wollte zu denen, wisst ihr, wo es hier ein Yoga-Zentrum gibt? Und dann sagt sie, nee, wir sind Fußballer. Also so in so gebrochenem Englisch.
Was willst du jetzt?
Genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich auch. Und dann hat sie gesagt, ja, dann komm doch mit. Und dann haben die mich mitgenommen in einen Verein. San Telmo hieß der Verein. Okay. Und dann habe ich bei denen gespielt. Ich habe sogar ein Turnier mitspielen dürfen.
Echt?
Das ist nicht so bürokratisch wie bei uns mit Spielerpass und so. Da kommst du einfach mit und dann spielst und trainierst. Also es war echt super. Und da habe ich bei denen 6 Wochen mittrainiert unter so einer, also der Platz war so ein plastiküberzogener Platz, der unter einer Brücke war, da wo die Autos drüber gefahren sind. Da ist immer runter getropft und der Platz war voll rutschig. Ich musste in der ersten Trainingseinheit habe ich erstmal laufend geübt. Also weil die
stehen bleiben.
Genau. Und halt total andere Fußballmentalität. Ja. Die geben ja den Ball nicht ab, die machen alles alleine. Ja. Und wir in Deutschland immer einen Ballkontakt, 2 Ballkontakte abspielen. Ja. Weißt? Ja. Also, ja. Und bis ich gecheckt habe, wenn ich den Ball habe, gib's nie wieder ab, weil sonst kriegst du nie wieder. Also es war echt eine tolle Zeit, also wirklich. Und da hat auch Boca Juniors angefangen, den Frauenfußball zu gründen. Ja. Und da gab es auch schon eine Mannschaft. Also ich habe schon da irgendwie wieder richtig Feuer gefangen
Lust
für den Fußball, ja?
Ja.
Weil ich dann auch gemerkt habe, wo ich dann ins Stadion gegangen bin, die Atmosphäre dort, die waren ja noch krank.
Die Energie und so.
Ja, die sind, also da im Stadion, also ich weiß noch, ich habe ein Spiel gesehen, Boca Junior gegen San Lorenzo, irgendwann mal wird es nass auf meinem Kopf. Ich denke, was ist das? Die pinkeln von oben auf die gegnerischen Fans runter.
Nein.
Ja, es ist wirklich, es ist eine ganz andere, also es gibt es bei uns eigentlich nicht. Also ich habe es zumindest noch nie gesehen.
Aber das
ist wirklich, also wo ich dann echt rausgegangen bin, habe ich gesagt, wow, in Argentinien habe ich so richtig nochmal Fußball gefangen. Also genau, das war 2005 und dann habe ich mit einer auch Freundschaft geschlossen, die ist dann zur WM gekommen hierher und dann haben wir zusammen auch ein Spiel angeguckt, Argentinien, glaube ich, gegen Holland in Frankfurt. Also es sind halt Freundschaften entstanden durch diese ganzen Reisen, genau.
Okay, und nach Argentinien?
Oh Gott, was war denn dann? Ich glaube, da war Mexiko. Mexiko, ja, das war auch sehr interessant, aber nochmal ganz anders, weil ich da halt eher so ein bisschen die Pyramiden und ja,
es Kultur ist, dann es, halt
ja,
eher
genau,
so
nochmal und auch viel,
und so,
ich habe dann auch viel mich entspannt, weil ich irgendwann mal dann auch kaputt war. Okay. Also ich habe dann irgendwann mal gemerkt, ich kann nicht mehr.
Und dann
also,
bist du nach Hause?
Dann bin ich nach London nochmal, weil der Flug über London ging und dann bin ich nach Hause. Aber es, also was ich halt gut fand, ich war halt längere Zeit an einem Ort, weil ich dann auch Menschen, ich habe halt Beziehungen knüpfen können. Es war nicht so eine Touri-Fahrt, sondern es war einfach so, ich habe viele
London Leute,
genau,
richtig,
Kultur, also
eingetaucht,
genau.
In die ganze.
Und Argentinien war echt so auch dieser Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist Fußball schon irgendwas, was ein Teil von mir ist. Also es lässt mich nicht los. Ich suche nach einem Yoga-Zentrum und was treffe ich? 3 Fußballerinnen. Ja. Also kann man natürlich sagen Zufall, aber irgendwie
gibt keine Zufälle.
Kismet, das ist Kismet. Okay, das heißt, du kommst jetzt, wie lange warst du unterwegs dann? Ein Jahr?
Fast ein Jahr. Fast, ich glaube 9,5 Monate.
Okay, kommst nach Hause und jetzt bist du wieder zu Hause.
Genau, und dann war kurze Zeit später die Fußball-WM.
Okay.
Und dann wollte ich bewusst nicht arbeiten, weil ich wollte die Fußball-WM bewusst erleben. Und es war auch einer der schönsten Turniere in meinem Leben. Es war in Deutschland und Deutschland hat sich da irgendwie ganz anders verwandelt. Ich fand so, ich habe das, was so in den, ich war in 1990, als Deutschland Weltmeister wurde, war ich ein Kind. Ich habe das sehr bewusst wahrgenommen, weil ich auch alle Spiele angeguckt habe. Deutschland gegen Argentinien, das große Finale. Aber ich habe das nicht so, ich habe dieses Patriotismus.
War nicht so nah da, gell?
Genau, es war aber auch dieser Patriotismus war nicht so.
Ja.
Ich habe das erste Mal als Kind gespürt, jetzt diese Fahnen und dieser Stolz, das fand ich in der
das war positiv.
Das war positiv
genau. Konnotiert.
Total positiv. Und das war für mich das schönste Turnier, obwohl ich auch in vielen Frauenfußballturnieren war, aber den werde ich nie vergessen und ich freue mich auch auf die EM jetzt.
In der Tat, also jetzt mal was von mir, also ich freue mich seit den letzten Spielen der Nationalmannschaft freue ich mich auch tierisch, weil ich glaube, und da muss ich dem Herrn Maxi Mittelstädt wirklich zugestehen, da hat er glaube ich echt recht, da kann echt was ganz Tolles und Großes entstehen, auch dieser positive Patriotismus, wo man eben sagt, ja, toll, dass es hier im Land ist, toll, dass wir eine nationale haben.
Ihr habt das zuerst gehört, weil ich weiß jetzt nicht, wann wir das veröffentlichen, vielleicht sind wir dann schon Europameister.
Ja, das stimmt.
Das habt ihr hier zuerst gehört.
Ja, genau. Nee, also ich glaub auch, dass das wieder was ganz, ganz Besonderes werden kann.
Und und ich glaube, es war auch gar nicht schlimm, dass wir nicht Weltmeister wurden, weil auch der dritte Platz, das war ja in Stuttgart dann das Spiel, das hat so viel ausgelöst.
Ja.
Einfach, ich glaube, die Party wäre nicht viel größer gewesen, wenn wir Weltmeister werden.
Ja.
Weil ich glaube, wir haben uns über den dritten Platz, über diese ganze Stimmung so gefreut, weil Fußball ist ja nicht nur gewinnen, finde ich. Also für mich ist Fußball viel mehr.
Ja,
diese Völkerverständigung, definitiv. Diese Atmosphäre, es gab nicht so diese Ausschreitungen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es war so ein positives Erlebnis, wo ich gedacht habe, Fußball macht doch Sinn.
Ja, ja, es ist auch nicht dieser Chauvinismus, dieses ich bin besser als du und so, sondern wirklich, es war ein ja, wie sie sagen, ein Sommermärchen.
Aus also, einem Guss.
Ja, es war ganz toll. Die Welt war zu Gast in Deutschland. Genau. Und das war schon ganz, ganz, ja, ganz
gerade aus deiner Perspektive, genau, du warst in verschiedenen Ländern, genau, hast dich überall, bist du gut aufgenommen worden, hattest Gastfreundschaft genossen und jetzt konntest du das mal in Deutschland
zurückgeben. Genau, und auch zurückgeben und an zurückgeben, die Menschen, finde ich auch. Ja. Und dass sie auch ihre Vorurteile so irgendwie, ich glaube, die Vorurteile, dass wir so ein bisschen distanziert sind und zu vorsichtig sind, ich glaube, die wurden da richtig
abgebaut. Okay, und jetzt hast du das Sommermärchen mitgemacht und dann?
Genau, und dann habe ich Feuer gefangen, auch was Fußball angeht, und habe dann angefangen, beim FV Löchgau in der zweiten Liga Fußball zu spielen.
Dann einfach,
ja.
Ach so. Oh.
Sehr spät, ja. Weil ich glaube halt so vom fußballerischen Niveau, wenn du mal im Jugendbereich sehr hoch gespielt hast, das verlernst du ja nicht. Natürlich fehlt mir die Erfahrung in dem hohen Niveau jetzt, aber andererseits war ich nicht so verbraucht. Also wie jetzt viele Spieler Ende 20, die haben ja dann schon 3 Kreuzbandrisse, sind völlig am Ende, und ich war halt topfit. Also weil ich einfach gespielt habe, aber immer mit Freude und mit Spaß. Ja. Und ich glaube, dann war das für mich der Einstieg in die zweite Liga vielleicht so am Anfang konditionell ein bisschen, aber das ging dann nach 2, 3 Spielen, war ich dann gut dabei.
Okay.
Und dann habe ich parallel aber auch die Jugend trainiert in der Zeit. Und da habe ich halt auch gemerkt, mir liegt es, mir macht es Spaß mit Menschen und. Also
okay, das war dann 2006, 2007 warst du beim FV Löchgau?
Nee, etwas später, stimmt. Später? Da habe ich 2009 war ich bei FV Löchgau. Genau, was war in der Zwischenzeit? Oh Gott. In der Zwischenzeit war Würzburg und dann Löchgau.
Okay.
Genau, da habe ich nämlich den großen Sprung gemacht. Ja, ich bin ein bisschen chaotisch. Wie mein Leben.
Das passt schon.
Ja.
Und dann hast du beim FV Löchgau zweite Bundesliga gespielt?
Genau, habe parallel bei der mobilen Jugendarbeit in Ludwigsburg gespielt. Das lag dann auf dem Weg. Also erst bin ich nach Ludwigsburg zur Arbeit, dann nach Löchgau zum Training und habe dann parallel auch noch die Jugend trainiert, dort die U15. Und das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, genau. Und habe dann auch zu der Zeit schon Kontakt mit dem DFB aufgenommen gehabt, habe ich ja vorhin erzählt. Ich habe Monika Stab mal kurz im Internet gesehen, habe eine Mail geschrieben, habe gesagt, Monika, wir kennen uns nicht, aber ich finde, was du machst, voll cool, darf ich deine Praktikantin werden?
Okay, kannst du kurz mal erklären, wer Monika
Stab ist? Ja. Die Nationaltrainerin aus Saudi-Arabien, sie ist eigentlich die erfolgreichste Clubtrainerin Deutschlands im Frauenfußball, das weiß niemand, aber es ist einfach so, sie hat die meisten Titel gewonnen.
Aber nicht in Deutschland.
Doch, in Deutschland. In der Bundesliga hat sie die meisten Titel gewonnen. Keiner hat so viele Titel wie sie. In Frankfurt.
Ach, echt?
Genau. Und sie ist auch aus der Ecke, hat dort auch selber gespielt und ja, ist halt schon eine Kultfigur im Frauenfußball sozusagen. Sie ist mittlerweile Nationaltrainerin in Saudi-Arabien und zu der Zeit war sie aber für die FIFA tätig, hatte für die FIFA Entwicklungsprojekte im Frauenfußball weltweit gemacht und war in dem Zeitpunkt in Burma, wenn ich mich nicht enttäuschen kann. Und dann habe ich ihr geschrieben, habe gesagt, hey, das, was du machst, das finde ich klasse. Kann ich deine Praktikantin werden? Hat sie gesagt, langsam, wer bist du? Schick mir.
Ich habe gesagt,
ich will auch kein Geld, ich will einfach nur, ich liebe Reisen und ich liebe Fußball, ich will das miteinander verbinden. Das habe ich halt dann festgestellt irgendwie. Und dann hat sie gesagt, schick mir mal dein CV. Und dann habe ich ihr mein CV geschickt, sie hat es weitergeleitet an den DFB. Der DFB hat sich dann bei mir gemeldet, hat gesagt, es ist alles schön und gut, dein Lebenslauf, aber dir fehlt halt diese Lizenzen.
Okay.
Und ich hatte nur die C-Lizenz zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich noch die B-Lizenz machen. Dann habe ich die B-Lizenz gemacht, ein Jahr später die A-Lizenz und dann habe ich mich beim DFB nochmal gemeldet und dann haben sie gesagt, okay, jetzt passt es. Und dann haben sie mir ein paar Monate später mit der Margret Katz, die Ex-Nationaltrainerin von Ungarn, haben sie mich nach Namibia geschickt. Dann sind wir zu zwei in Tandem, sie als leitende Figur, weil sie ist ja viel älter und erfahrener als ich, und ich als Co-Trainerin. Wir haben dann ein Projekt mit der U20-Nationalmannschaft in Namibia gemacht. Wir haben den Auftrag gehabt, die für die African Cups zu qualifizieren.
Okay.
Und haben dann so ein Camp gemacht und haben ein Freundschaftsspiel am Schluss gehabt gegen Botswana. Und das Freundschaftsspiel müssen wir gewinnen, damit wir uns für den African Cup qualifizieren. Und dann stand 0-0 und dann haben wir im Elfmeterschießen gewonnen. Und sind dann direkt nach dem Elfmeterschießen zum Flughafen nach Hause geflogen. Weil der
Mission
Flug
completed.
Jetzt passt, Das werde ich auch nie vergessen. So mein erster internationaler Einsatz in Namibia mit Margret Kratz. Das ist sozusagen meine, wie soll ich sagen, meine Mentorin. Genau, ja.
Okay, und das war quasi, bist du vom DFB dann mit ihr beauftragt worden?
Genau.
Das
genau.
war ein Einzelauftrag?
Das war einmalig erstmal und dann wurde ich halt eingeladen zu so Schulungen von Auslandsexperten, wo eigentlich nur Männer waren. Da war ich die erste Frau sozusagen in diesem Pool und wo wir dann geschult wurden, wie welche Hindernisse sind in solchen Auslandseinsätzen, was muss man beachten, kulturelle Sachen, werden halt so Schulungen immer wieder und wurden immer wieder eingesetzt. Der zweite Einsatz war in Togo, genau, und das durfte ich auch nochmal mit einem erfahren machen. Der dritte Einsatz war dann allein in Palästina.
Okay.
Und das war immer praktisch mit solchen Frauenmannschaften?
Genau, das war ausschließlich mit Frauenmannschaften.
Die sich auf irgendwelche Wettbewerbe vorbereitet haben?
Nee, das war Namibia, war ausschließlich mal Wettbewerb. Das in Togo war eine Trainerausbildung für Frauen, die im Togo in der ersten Liga Trainerin sind und die einfach speziell im Frauenfußball geschult werden. Die hatten dort eine allgemeine Ausbildung im Fußball, aber im Frauenfußball gibt es schon spezielle Sachen, wo man einfach vielleicht nicht so in einer normalen Fußballausbildung mitbekommt.
Und hast du das selber gelernt? Also, oder hast du es aus deiner eigenen persönlichen
Erfahrung? Ehrlich gesagt, habe ich aus der...
Weil ich glaube, in den Kursen in Deutschland in den letzten
Jahren
ist das ja auch nicht gerade.
Genau, aber ich habe sehr viel auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Zum Beispiel, ich habe gemerkt, Mädchen kommen viel eher in die Pubertät als Jungs. Und das goldene Lernalter bei Jungs ist ja viel später als bei Mädchen. Eigentlich müssen die Mädchen so diese technischen Sachen viel früher lernen, damit sie dann in der Pubertät das dann schon haben. Genau, ja. Das sind halt so kleine Dinge, die man einfach aus der eigenen Erfahrung heraus, auch selber, wie gehe ich mit einem Mädchen um? Also ich weiß, die Männertrainer waren oftmals nicht so
feinfühlig.
Genau, nicht halt so feinfühlig. Ich weiß noch, als ich in Türkei auf einem Kurs war, hat mal ein Mann gesagt, ja, wenn Mädchen Menstruation haben, das ist alles nur psychische Probleme. Mhm. Aber dass es auch körperliche Veränderungen gibt, dass da auch der Körperhaushalt vielleicht was braucht, das wissen die alle gar nicht. Also,
damit wollen die sich auch nicht wirklich beschäftigen. Zu dem Zeitpunkt zumindest.
Genau.
Mittlerweile
ist es normal. Genau.
Ein bisschen weiter. Ja. Okay, jetzt hast du gerade Palästina angesprochen. Mhm. Was war dann da der Background?
Okay, in Palästina war es auch eine Trainerausbildung für junge Mädchen, aber unter anderem haben wir parallel auch die U16-Nationalmannschaft trainiert, weil wir die dann auch, also die Trainerinnen wurden ausgebildet und durften dann an der U16-Nationalmannschaft sozusagen ihre Prüfungen ablegen. Also, dass man guckt.
Praxis.
Es war auch total schön.
Wie lange waren diese Aufenthalte dann
das
immer
so? Das ist unterschiedlich gewesen. Also von 10 Tagen bis zu 3 Wochen. Das hängt auch auf. Später kam dann irgendwann mal die FIFA auf mich zu, weil ich war es war die U20-Weltmeisterschaft in Deutschland von den Mädchen, von den Frauen. Und ich wurde dann eingeladen über den DFB auf einen FIFA-Lehrgang. Und dort kam ein Funktionär von der FIFA auf mich zu und hat gemeint, das, was du für Deutschland machst, hättest du das Lust auch für die FIFA zu machen? Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Dann hat er gesagt, dann schick mir mal mein CV. Und dann habe ich ihm das geschickt. Und dann wurde ich da auch eingeladen mal zu einem Kurs und irgendwann mal durfte ich dann auch für die solche Auslandseinsätze machen. Und die sind unterschiedlich gewesen. Die waren zum Teil 3 Wochen, 2 Wochen, 10 Tage, je nachdem, welcher Auftrag
dahinter
war.
Steckt. Genau. Okay, aber das Palästina war es im Auftrag vom DFB.
Genau,
noch.
Das war im Auftrag im DFB.
Also muss man sich so vorstellen, dass der DFB praktisch unterm sozialen Kontext quasi Entwicklungsländer, wenn man es mal so sagen kann.
Und Partnerländer vom DFB
unterstützt.
Genau, richtig. Also es gibt Partnerschaften vom DFB mit anderen Fußballverbänden.
Okay.
Genau, und diese Partnerschaften sollen gepflegt werden. Nicht nur, dass es Freundschaftsspiele gibt zwischen den A-Nationalmannschaften, sondern dass auch Entwicklungsprojekte, dass Wissen vermittelt wird. Mhm. Das, weil Deutschland damals, also ist auch heute noch so, aber damals vor allem in den 90er Jahren so als Vorreiter im Frauenfußball war.
Es war
überall, wollten alle von Deutschland lernen. Das war einfach damals so. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, aber zu dem Zeitpunkt
jetzt
war...
Jetzt haben wir alle entwickelt.
Genau, alle wollten von Deutschland
vorbei.
Ein Trikot, irgendwas, egal ob es nur ein Aufkleber war. Deutschland war einfach wirklich voll die Marke im internationalen Frauenfußball, aber auch im Männerfußball, aber halt auch im Frauenfußball.
Aber jetzt bist du in so einem Land als Frau, mehr oder weniger alleine oder vielleicht noch mit einem...
Nee, alleine war ich dann unterwegs. Ich war dann nur noch alleine unterwegs.
Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich werde im Flughafen empfangen. Zum Beispiel im Togo wurde ich mit Militärwagen empfangen, weil da irgendwelche Anschläge zu der Zeit waren und da war alles noch unsicher. In Palästina war zu dem Zeit eigentlich ruhig, aber während meines Kurses ist dann im Gaza-Krieg ausgebrochen. Ich war aber in der Westbank, ich war nicht im Gaza. Also Palästina ist ja geteilt in zwei verschiedenen Territorien.
Weiß man ja heute
Leider. Genau, und ich war halt in Ramallah und die Unruhen, die da ausgebrochen waren, waren in Gaza. Da war zum Teil auch mal der Flughafen gesperrt und man wusste nicht, ob ich ausreisen darf oder nicht. Also es gab immer mal wieder solche Situationen, aber ich habe mich irgendwie immer sehr, ich weiß nicht, zu der Zeit habe ich, wissen Sie, wenn man keine Kinder hat, dann denkt man, wenn das Leben vorbei ist, ist es halt vorbei. Also ich habe immer gedacht, ich habe so viel erlebt im Vergleich zu anderen Menschen. Ich wär nie traurig gewesen, wenn ich gesagt habe, hey, dann bin ich halt gestorben. Also es ist wirklich so, das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber ich habe...
Also so keine Lebensangst oder so?
Genau, ich hatte nie Lebensangst. Ich hatte immer einen guten Schutzengel bei mir, wenn man das vielleicht so sagen. Und ich hatte immer Vertrauen in das Leben, dass nichts passiert.
Wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass da nichts passiert.
Genau, ja. Ich bin jetzt viel ängstlicher, als ich früher war. Früher war ich so mutig.
Jetzt denkt man halt vielleicht anders nach.
Ja. Wenn man Familie hat, denkt man anders.
Ja, okay. Krass, ja. Mhm. Und wie soll ich sagen, die persönlichen Erfahrungen?
Also ich wurde dann halt von denen auch eingeladen. Also zum Beispiel wurde ich in Hebron eingeladen von einer Kollegin in ihre Familie. Und dann war das halt so, du kommst in die Familie rein, die essen alle auf dem Boden, die bringen dir Geschenke, die nehmen dich so auf, als ob du ein Teil von dem bist. Also die geben alles, was sie haben. Obwohl die sehr arm sind, geben die alle. Das ist so rührend irgendwie. Oder ich habe dann irgendein Mädchen kennengelernt, zufälligerweise auf der Straße, die hat mir dann plötzlich gesagt, hast du schon das und das gesehen, wo Jesus 40 Tage gefastet hat? Habe ich gesagt, nö. Also soll ich dir das sagen? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und dann sind wir, ich kenne mich leider nicht so super aus jetzt in der ganzen Geschichte, aber es ist halt eine Festung, wo Jesus 40 Tage auf die Probe gestellt wurde. Und da hat sie mich hingeführt, weil das halt total der Wallfahrtsort, genau. Und also das ist halt einfach in ihrer Freizeit. Wissen Sie, wir haben hier, ich arbeite, ich habe noch 5 Minuten Zeit, schnell. Weißt du, ich meine?
Und die nehmen sich zu einem Denkmal hin. Nee.
Genau, und die nehmen sich die Zeit für ihre Mitmenschen.
Und die sind stolz darauf.
Und die sind stolz darauf. Und das fand ich halt so rührend irgendwie. Und ich vergesse das auch nie, wo ich mal in Jerusalem war, hat mich eine Israelin, obwohl sie wusste, dass ich Deutsche war, einfach zu einem Tee eingeladen. Mhm. Also wissen Sie, ich finde halt immer, ich bin immer so vorsichtig, wenn ich in Jerusalem und dann, weißt du, man als Deutsche hat man jetzt nicht so gerade die Welcome-Card irgendwie und die hat mich einfach zum Tee eingeladen und hat, also ich fand es einfach so, ohne mich zu kennen, ich habe einfach nach einem Weg gefragt und hat sie gesagt, komm, ich lade dich auf einen Tee ein. Und das finde ich halt so schön in diesen Ländern, dass die Menschen einfach, trotz, dass sie irgendwie so viele negative Erfahrungen haben, trotz allem so viel Gastfreundschaft mir entgegenbringt. Und es ist völlig egal, ob Araber oder Jude. Es ist für mich völlig egal. Ich habe von allen genauso viel Liebe bekommen. Mhm. Also deswegen schmerzt es mich auch, wenn ich dann sehe, oh, was passiert.
Was die machen gerade.
Ja. Nicht, was die machen, was die Politiker machen.
Was in den Ländern passiert.
Ja, genau.
Mal so. Ja. Das ist schon verrückt. Was war jetzt so rückblickend das Allerbeeindruckendste für dich in diesen ganzen Projekten?
Also, dass immer Tränen geflossen sind, dass die Menschen, dass der Fußball eigentlich nicht im Vordergrund stand, sondern diese
Verbindung war.
Die Verbindung, ja. Also also vor allem in diesen ärmeren Ländern finde ich immer, da fließen immer Tränen. Und deswegen hat mich das auch, mich haben immer voll viele gefragt, Anja, willst du nicht mal eine Mannschaft trainieren, die Champions League spielt? Willst du, ich sehe mich da überhaupt nicht. Ich sehe mich nie in einer Rolle, wo die Besten der Besten sich treffen und wo, also ich fühle mich da nicht zu Hause. Also mein Herz ist irgendwie immer da gewesen, wo ich gedacht habe, ich will den wahren Fußball, ich brauche nicht dieses
Glamour-Zeug.
Genau. Ja. Und deswegen mag ich auch nicht so Social Media. Also, dass ich so Podcast drehe, ist eher untypisch für mich. Ich habe sicher 2, 3 Podcasts, aber das ist nichts, wo ich mag das nicht. Weil ich denke immer, jeder will sich selber so immer in den Vordergrund stellen. Also, es hört sich arrogant an, aber ich meine immer Menschen, die so viel Zeit damit investieren, sich selber zu zeigen.
Da kann nicht so viel dahinter sein.
Ich finde immer, du hast doch gar keine Zeit. Wenn du gut bist, musst du doch deine Arbeit gut machen. Also.
Deshalb sind wir umso froher, dass wir dich gewinnen konnten, bei unserem Podcast mitzumachen.
Danke.
Ja, Palästina und was kam dann danach?
Oh, vieles kam danach.
Vieles
okay.
kam
danach. Okay. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau, okay. das war der Beginn. Ja, es gab ganz viel. Es war Südkorea. Es waren so Jordanien. Ich war bei der U17-Weltmeisterschaft der Mädchen in Jordanien. Dort habe ich einen Kurs geleitet für Frauen aus dem Nahen Osten, das heißt Trainerinnen, alle aus dem Nahen Osten, von Irak über Libanon, über Syrien. Also die kamen dann nach Jordanien und haben dann die U17-WM beobachtet und wir haben diese Spiele analysiert und haben danach Trainingseinheiten daraus entwickelt, wie sie diese Trainingseinheiten auch übertragen können auf ihre Teams. Das war auch eine tolle Erfahrung. Also Jordanien, auch ein wunderschönes Land, also auch viele Emotionen, Trainerinnen, die, also zu eine war hochschwanger, die kam aus dem Oman, die hat am Trainerlehrgang teilgenommen, die sind ab und zu mal umgekippt. Also, okay. also das triffst du halt im Hochleistungssport nicht so oft. Ja. Also was ich meine, so diese Verbundenheit, und die sind halt wirklich Minderheiten in ihrem Land. Wissen Sie, wir reden hier über Emanzipation, aber werden Sie mal im Oman Frauenfußballtrainerin als Araberin, die schwanger ist? Also was ich meine, das musst du erstmal alles machen und dich emanzipieren und sagen, ich fliege trotzdem auf den Lehrgang nach Jordanien, obwohl ich im fünften Monat schwanger. Also als Beispiel jetzt so. Es gibt so viele Geschichten, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, wo wir denken, oh, wir haben es hier sehr schwer in Deutschland, aber uns geht's so gut. Mhm. Ja.
Guter Punkt. Ja. Und
Wie ging es weiter?
Also was
du hast schon ein bisschen, also, dein Blatte leiert heute ein bisschen. Wie ging es weiter?
Nein, ich finde es so spannend.
Da will ich gar nichts auslassen.
Und ich hätte jetzt auch eine halbe Stunde, ich hätte jetzt über Indien reden können, was wir vor einer halben Stunde besprochen haben.
Ich war aber noch mal in Indien, das können wir nochmal zurückkommen.
Was sie da gemacht hat, was die wichtigsten und interessantesten Dinge gewesen sind und so weiter. Also ich könnte da wirklich stundenlang.
Ja, und was ich vielleicht mal noch anfügen möchte, wir sind jetzt kein visueller Kanal, sondern ihr hört uns nur, aber wir haben hier eine Anja sitzen, die über alle Backen strahlt, wenn sie erzählt und man sieht richtig, mit welcher Euphorie und wie sie das alles nochmal so ein bisschen durchlebt da ein Stück weit gerade. Und also und man Strahlen merkt auch, in den Augen, das seht ihr jetzt leider nicht, aber ich kann euch das nur so berichten, dass das total rüberkommt einfach.
Vielen Dank, ich sehe mich selber nicht.
Und wie sie es einfach auch lebt. Ich meine, wie gesagt, wir haben hier Butterbrezeln gekriegt, wir haben hier, ich bin die ganze Zeit am Traubenessen
snacken.
Wir haben Tee gekriegt und das ist wirklich so herzlich und so lieb und so toll. Wie gesagt, sie lebt es einfach auch. Ja. Genau das, was sie bekommen hat. Also toll. Ja,
wie ging es dann weiter?
Danke, Heike, danke.
Du hast eigentlich diesen Schlüsselpunkt Indien gesagt, darüber könnte ich vielleicht noch eine Geschichte erzählen. Nicht jetzt von damals, wo ich das erste Mal in Indien war, sondern ich war mehrere Mal in Indien und einmal unter anderem auch im Auftrag der UEFA. Die UEFA kam irgendwann mal auf mich zu, weil sie gehört hat, dass ich solche Projekte mache und die haben auch ein Programm, wo sie Menschen 3 Monate in ein Land schicken, der den Frauenfußball dort aufbaut, und Indien ist ja ein sehr kompliziertes Land, es ist ein sehr großes Land, es hat sehr viele Einwohner und es ist sehr schwer, etwas dort zu organisieren, zum Beispiel eine Liga. Das ist echt wirklich, weil die Wege auch so lang sind und die auch nicht so viel Geld haben, die können ja nicht die Spielerinnen immer hin und her fliegen lassen. Und dann durfte ich dort 3 Monate nochmal verbringen, was auch sehr schön war aus einer anderen Perspektive. Mhm. Einmal als Tourist, als junges Mädchen und später auf einer Mission, den Frauenfußball in Indien voranzutreiben. Und daran erinnere ich mich auch. Ich wurde dann in Delhi begrüßt von der Nationaltrainerin. Das war auch eine ganz, ganz tolle Frau, mit der ich heute noch in Kontakt stehe. Und sie hatte aber am Anfang sehr Angst vor mir. Warum hat sie mir dann irgendwie mal nach 3 Wochen erzählt, wo sie gemerkt hat, dass ich eigentlich gar nicht interessiert bin. Die Stelle der Nationaltrainerin war nicht vakant, aber sie war sehr in Kritik, weil der Frauenfußball nicht so erfolgreich war. Also in Indien zu dem Zeitpunkt und die wollten sie loshaben und sie hatte die Befürchtung, dass wenn ich dann da hinkomme und das alles schön mache, dass dann irgendwann mal ich ein Angebot bekomme und sie weg war. Aber nach 3 Wochen hat sie dann gemerkt, dass das gar nicht meine Intention ist. Also ich will niemanden den Platz wegnehmen. Ich habe ja auch gesagt, der beste Trainer Indiens kann ein Inder sein, weil er die Sprache spricht, die Kultur kennt und das Land liebt von ganzem Herzen. Ich werde nie das Land so lieben wie du. Und das war so für sie, glaube ich, so der Icebreaker. Und dann war sie total offen und wir haben eine super Zeit gehabt. Wir haben die Nationalmannschaft zusammen ein Camp gemacht. Wir sind durch ganz Indien gereist, von Kaschmir bis unten nach Madras. Also wir haben wirklich eine mega tolle Zeit gehabt. Wir sind heute noch befreundet und ja, es ist einfach schön. Also so Dinge, das finde ich immer das Schade am Fußball. Oftmals kommen Trainer, die anderen den Platz weg, dass die Menschen in den armen Ländern die Erfahrung haben, dass wir aus dem Westen ihnen was wegnehmen wollen. Wollen wir gar nicht. Also so, für mich ist das so eine moderne Form von Kolonisation. Ja. Wir Weißen kommen dahin und wir sind
mal, wie es richtig
genau,
geht.
Und das, genau, und das war nie meine Intention, weil ich selber so viel gelernt habe. Dann sagen mir oftmals meine Trainerkollegen, was hast denn du in Indien von denen lernen können? Also weißt du, ich meine, dieses...
Ganz andere Sachen
einfach. Dieser Hochmut.
Ja, genau, dieses, nur dieses Fachliche, dieses Reine. Aber man lernt ja auch psychologisch, mental, auch die Stellung von Trainer, Co-Trainer, Staff. Also man lernt so viele andere Dinge, die viel wichtiger manchmal sind. Weil eine Taktik und alles drumherum, wenn du dich nicht gut mit deinem Staff verstehst, bringt keine Taktik was. Wenn deine Spielerinnen dich nicht lieben, kannst du der beste Trainer der Welt sein, aber die laufen nicht für dich. Du, wenn du das Feuer nicht entfachen kannst, dann kannst du von mir aus der beste Trainer der Welt sein. Du wirst nie das erreichen, was jemand... Und deswegen glaube ich, dass man oftmals da zu arrogant ist in Europa oder im Westen das unterschätzt, dass die viel mehr arbeiten als wir. Die arbeiten 24 Stunden.
Okay.
Also die haben nicht so wie wir. Wir sagen, wir haben einen Fulltime-Job als Trainer. Wir gehen nach Hause, ruhen uns aus. Das haben die alles gar nicht. Die arbeiten noch 10 andere Sachen.
Mhm.
Also und für was für ein Geld, das will ich jetzt gar nicht hier erwähnen.
Ja.
Spannend, spannend. Ja, und dann, nicht wie ging es weiter, aber du hast irgendwann mal... Familie, Kinder.
Genau, und das war auch ein bisschen...
Wie lernt man da einen Mann kennen? Muss ich mal fragen.
Das ist ja schwer, richtig, das habe ich im Urlaub kennengelernt. Also meinen Mann habe ich im Urlaub in Bosnien kennengelernt, in einem Wallfahrtsort. Also ich bin ja ein bisschen spirituell und auch gläubig. Ich bin bekennender Christ, ich glaube an Gott. Und ich brauche immer wieder meine Auszeit, ich brauche immer wieder Zeit zum Tanken. Es gibt für mich einen ganz wichtigen Ort, der heißt Medjugorje, der liegt in Bosnien und da gehe ich immer mal wieder hin. Ich war jetzt schon lange nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben, aber da gehe ich immer mal wieder hin, um mich aufzutanken. Und da habe ich halt meinen Partner kennengelernt. Wir haben dann
war der auch da zum Auftanken?
Genau.
Okay.
Genau, und dann haben wir 2 Jahre später geheiratet, genau, und dann 3 Jahre später ein Kind bekommen. Genau, ja.
Okay,
und dann hat es auf, dann habe ich am Anfang, als ich natürlich verheiratet habe, durfte ich noch reisen, ganz normal, aber dann als der Junge kam, kam auch Corona.
Mhm.
Und dann hat die FIFA sehr viel umgestellt auf Online, auf Online-Schulungen, online, weil man durfte nicht mehr so viel reisen. Also Reisen war ja zum Teil auch ganz verboten.
Verboten, ja.
Und ich hatte zu dem Zeit gerade ein Kind. Für mich war das eigentlich voll gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich
gutes Timing.
Genau, gutes Timing. Und dann hat auch die FIFA jetzt viele Beratungsgespräche. Früher sind wir für jedes Beratungsgespräch irgendwo hingeflogen.
Ja. Ja.
Und dann haben die halt Zoom und Teams entdeckt und haben gemerkt, hey, eigentlich könnten wir uns sehr viel Geld und auch andere Sachen sparen, wenn wir einfach viele Dinge auch erstmal online klären, bevor wir in die Länder reisen. Genau, und dann habe ich angefangen, viel online zu machen. Und als dann mein Kind 2 Jahre alt war, habe ich aber gesagt, hey, er ist noch nicht so weit, dass ich jetzt um die Welt weiter reise. Und ich merke auch, dass es für mich in erster Linie Priorität ist, eine gute Mutter zu sein als eine gute Trainerin. Also das ist einfach für mich viel wichtiger.
Priorität hat sich halt einfach
Genau. Ich weiß, dass viele meiner Kollegen...
Mutter sein ist ja auch sowas wie Trainerin.
Also viele meiner Kolleginnen machen das anders. Die haben dann Nannies und so. Aber für mich war das nie eine Option, weil ich einfach sage, es gibt keine bessere Mutter als die eigene Mutter.
Ja, ja.
Das ist einfach so. Vor allem, wenn sie lebt. Also wenn ich jetzt sterben würde, dann ist es klar, das ist noch was anderes. Aber ich bin da und ich denke, der Fußball kann auch ohne mich leben, aber mein Sohn braucht mich im Moment. Ja, genau. Das ist dann, also deswegen arbeite ich jetzt im Moment seit, ich glaube, 2 Jahren an der Schule. Ja, ist es 2 oder 3 Jahre? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist das 3. Jahr, genau, an der Schule. Genau, ich arbeite vorwiegend vormittags und nachmittags finde ich dann immer mal wieder Zeit, junge Trainerinnen zu begleiten, beziehungsweise für die FIFA auch Beratungsgespräche zu führen. Und ja, das ist, was ich im Moment mache.
Spannend.
Also aufgehört hat das jetzt noch nicht?
Nee, ich bin weiter drin in dem Pool der FIFA-Experten. Ich werde auch regelmäßig, ich wurde zum Beispiel jetzt auch nach Australien zur WM eingeladen, aber ich bin da nicht hingefahren, weil ich gedacht habe, 4 Wochen
ohne Kind
geht nicht. Dann haben viele gesagt, nimm doch dein Kind mit, aber was für mein Kind, mein Kind interessiert sich überhaupt nicht für Fußball.
Ja.
Also
ist jetzt?
4,5. Also wenn der einen Ball sieht, der sucht nach Steinen und Stöcken, der sucht sich nach, also das interessiert ihn überhaupt nicht. Mein Bruder hat dem VfB-Trikot vor 2 Tagen geschenkt, sagt, naja, okay.
Timo.
Also ich meine,
kommt vielleicht noch.
Und muss auch nicht kommen. Wenn er Steine und Stöcke suchen will, dann soll er halt Förster werden oder so. Ich meine, ihm ist es egal. Also er muss nicht Fußball spielen.
Ja, ja.
Und deswegen, ich finde immer, wenn das mein Ding ist, muss es nicht sein Ding werden. Genau.
Ja. Nee, das auf gar keinen Fall. Okay.
Sehr reif.
Ja.
Was hast du mit Jürgen Klopp gemeinsam?
Ach so, wir haben hintereinander, glaube ich, den Botschafter, deutschen Fußballbotschafter gewonnen, ja.
Ja, das hast du, 2020 war das.
Genau, und er hat ein Jahr vor mir. Ja, genau.
Was steckt da dahinter?
Also dieser Titel wurde, glaube ich, so vor circa 10, 15 Jahren ins Leben gerufen von einem Berliner, der heißt Roland, aber ich frage mich nach Roland Bischoff, sorry, der Nachname. Ich sage immer Roland zu ihm, deshalb weiß ich es nicht so genau. Roland Bischoff heißt er. Der hat lange Zeit viele international gearbeitet und hat halt gesagt, boah, es gibt so viele Trainer auf der Welt, die leisten so tolle Arbeit, aber es werden immer nur die Trainer,
die in der Champions League oder Weltmeister.
Genau. Ja, und dann hat er sich so ein bisschen auf die Suche gemacht nach den Menschen, die halt irgendwo in Tadschikistan oder in Afghanistan Trainer sind, und hat halt gesagt, hey, wir stellen jetzt mal einen neuen Titel auf, wo halt Menschen einfach so ein bisschen geehrt werden, die oder betitelt werden, die, wie sagt man dazu? Ja, die halt international gute Arbeit leisten, aber vielleicht jetzt hier in Deutschland überhaupt nicht bekannt sind. Und der Jürgen Klopp, wie gesagt, der hat ja nicht nur als Trainer Erfolg, ich finde, der hat ja auch eine sehr gute, ja, der ist auch beliebt bei den Fans, also er hat diese komplette Komponente. Also ich glaube, es wird schwer sein, in seine Fußstapfen zu treten, egal wer das irgendwann mal machen soll. Er hat es halt als einzigster so richtig berühmter Trainer gewonnen, sozusagen. Ja,
ja. Ja, das ist auch wichtig, wenn man ins Ausland geht, denke ich mir immer, oberste Maxime, always be an ambassador of your own country. Ja. Mhm. Also sei immer ein Botschafter deines eigenen Landes und führe dich immer so auf, dass du respektvoll mit den anderen. Und das ist natürlich, ich meine, das macht natürlich auch der Jürgen Klopp
absolut,
ganz herausragend. Mhm. Also sehr bescheiden und aber voller Motivation. Ja, also.
Und auch diese Sympathie mit der Sprache. Ich finde immer, es fragen immer viele, sprichst du perfekt Englisch? Ich sage, wenn du im Ausland bist, die wollen nicht ein perfektes Englisch.
Nein.
Die wollen ein perfekten menschlichen Draht. Die brauchen das nicht. Die verstehen alles.
Können sie selber nicht perfekt.
Genau, eben. Ja. Denen ist sogar lieber, du sprichst einfach, dann fühlen die sich aufgenommen, weil im Fußball, da sind ganz andere Dinge wichtig. Also als das perfekte grammatikalische. Und ich glaube, deswegen macht er sich auch nochmal sympathisch.
Definitiv.
Also er sitzt sich jetzt nicht hin und macht einen Sprachkurs, sondern er sagt, ich bin so, wie ich bin und fertig.
So.
Ja.
So, ja, und das kommt halt an, weil es halt.
Ja, weil es halt authentisch ist.
Authentisch, genau.
Ja. Das merkt man. Ja.
Wow. Viel
spannende Geschichten.
Geschichten. Und man könnte sicherlich noch stundenlang weitermachen. Aber jetzt kommen wir auf ein Thema, das uns allen sehr am Herzen liegt. Wie hältst du es mit dem VfB?
Wie meinst du, wie ich es halte?
Frauenfußball, VfB, wie findest du das Projekt VfB?
Okay,
wie
verfolgst du das?
Ja, absolut, ich verfolge das total. Ich muss ehrlich sagen, ich darf mich auch kritisch äußern.
Natürlich.
Also ich bin ein Fan immer von Aufbau von unten. Also ich bin, für mich ist, der Württemberg hat so viele Talente. Der Württembergische Fußballverband im Mädchenbereich räumt jedes Jahr ab in Duisburg. Die sind immer unter den ersten.
Jetzt sind wir der Zweite geworden.
Genau. Genau. Und ich finde, wir müssen jetzt schon anfangen, die Spielerinnen der Zukunft aufzubauen. Ich bin nie ein Fan von vielen Einkäufen. Ich bin immer Fan von Arbeit, Menschen, die sich mit dem Verein identifizieren, Mädchen, die sagen, ich will für den VfB spielen und nicht, ich komme, weil ich halt hier nochmal, verstehst du, ich meine, ich bin halt so ein Typ, ich weiß, dass man am Anfang versucht hochzukommen, aber man darf nicht die Basis vergessen, und ich bin immer, ein Ding fängt an der Basis an, fängt an, in den Schulen Werbung zu machen, die Mädchen sollen jetzt spüren, in 10 Jahren, könnt ihr was
Wenn
ganz Großes,
sein,
genau,
ja.
In 10 Jahren könnt was.
Also ich denke, der Background damals war ja dann auch, warum man das dann so gemacht hat, es waren ja verschiedene Optionen, die man ja
Wege einschlagen kann.
Untersucht hat oder sich überlegt hat. Aber genau das war ja der Grund, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Schalke oder zu Dortmund, die das jetzt so gemacht haben, wie du das sagst, die halt ganz unten mit ihren Mannschaften anfangen, dass man gesagt hat, in Württemberg gibt es gar keine hochklassige Mannschaft, wo die aktuellen Top-Talente eine Heimat finden können. Die müssen alle, was weiß ich, wohin gehen, um ihren Level spielen zu können. Und das wollen die im Zweifel nicht. Und deswegen hat man gesagt, dann muss hier irgendwo in Württemberg oder in Baden, Württemberg muss man sagen, muss eben ein Standort sein, wo die diese Heimat finden können. Und klar, was du jetzt sagst mit den Einkäufen sozusagen, das ist das, was es befeuert, dass man halt schnell hochkommt. Aber im Grunde genommen hat man ja, wie gesagt, im Vergleich zu Dortmund-Schalke, wo es dann SGS Essen gibt oder so, mhm. Bayer Leverkusen, mhm. wo es dann schon Bundesligisten mhm. gibt in der Gegend, gesagt, nee, dann können wir von unten anfangen, weil die Mädels können ja dann nach Essen oder die können ja nach Leverkusen oder nach Gladbach oder was da, oder Bochum mhm. und haben da schon Möglichkeiten, was es halt hier jetzt nicht gab. Mhm. Das war so, glaube ich, die
der Hintergrund,
Begründung.
Okay.
So, ja, genau.
Es gibt immer diese Top-to-Down, diese ja. Entwicklung von oben nach unten. Wir bauen erstmal die Spitzenmannschaft auf und dann gehen wir ja. runter. Oder man baut es von unten nach
ja,
oben.
Ja.
Es gibt verschiedene
ja, parallel läuft ja schon die U17-Mädels, ja. laufen ja auch. Ja, und da ja, wird ja nur mit lokalen mhm. Kindern gespielt, sag mal.
Bloß ich glaube immer, es wird sehr unterschätzt. Also ich war ja jahrelang Analystin auch für die UEFA und es wird sehr unterschätzt, welch ein großes Unterschied es gibt zwischen einer U17 Oberliga Mannschaft und diesen Top-Niveau, was
im
mittlerweile ja international auch in Spanien, in mhm. Frankreich, in England, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich sehe halt den Unterschied, weil ich halt sehr viel unterwegs mhm. war, auch in Elite-Turnieren, und es ist schon ein Riesenunterschied. Also ich habe im VfB auch U17 Spiele gesehen, aber letzte Saison, nicht diese Saison, mhm. und ich finde, es sind schon Riesenunterschiede. Also mhm. man muss viel früher ansetzen. U17 jetzt, die Spielerinnen werden sehr schwer den Sprung ganz nach oben schaffen in die erste Liga. Aber ich glaube, eine U10-Spielerin, die jetzt herangeführt wird, die könnte man top ausbilden. Mhm. Und die wird dann irgendwann mal mhm. in 10 Jahren Bundesliga-reif sein.
Also wo das Problem, glaube ich, schon liegt, was mhm. du gerade angesprochen hast, dass man viel mehr Breite wieder schaffen muss.
Ja.
Dass da viel Arbeit nötig mhm. ist in Schulen und sowas. Ja. Mhm. Das hängt halt meistens an den Leuten im Verein oder in den Vereinen.
Da wird halt nichts gemacht.
Die dann halt Trainer sind, engagiert mit ihren Mannschaften und dann aber auch halt noch einen Beruf haben.
Ich weiß.
Nicht noch irgendwie in Schulen. Das kommt einfach zu kurz. Also ich weiß nicht, ob du Evelyn Klum kennst.
Ja, natürlich.
Ja, das war ja so eine, die ja da wahnsinnig viel immer
investiert
hat und dann auch immer erfolgreich war in einer gewissen Form und dann auch Mannschaften da zustande gebracht hat, weil sie halt überall da Werbung gemacht hat. Und das sehe ich vielleicht schon auch der VfB schon ein bisschen auch in der Pflicht vielleicht, ja, zu sagen, hey, wir gehen mal mit ein, zwei Spielerinnen eben in die Schulen,
ja,
machen dann eine AG, sowas, also, ja, dass die Mädels überhaupt wieder zum Fußball kommen.
Genau, ja. Jetzt, vor allem, wenn man jetzt auch so große Namen hat, müsste man diese auch nutzen. Also es kommt zum Beispiel eine Weltmeisterin kommt irgendwo hin und dann Autogrammstunde. Sie erzählt über ihren Werdegang. Das motiviert. Das, ich kann auch mich erinnern, in Duisburg, als ich war, ich kann mich nicht mehr, es war eine U19-Spielerin, Nationalspielerin zu Gast, und ich weiß noch genau an ihre Worte. Sie ist jeden Tag mit dem Fahrrad ins Training, in die Schule gefahren, um ihre Kondition. Also das motiviert ein Kind, das unterschätzt man, mhm. was Role Models ausmachen. Mhm. Und wenn man die jetzt schon eingekauft hat, dann müsste man die echt so einsetzen. Also, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier Top-Spielerinnen, jetzt nutzen wir das aber auch, um unsere Basis zu aktivieren.
Zu fördern.
Ja,
zu,
genau.
Ja, guter Punkt. Also,
was noch ich sehr Fan bin von dem englischen Modell, in England gibt es ja so, dass die Mädchenmannschaften, die Top-Mädchenmannschaften, zum Beispiel Arsenal, die spielen in der jungen Liga.
Mhm.
Also die besten Mädels aus Stuttgart, die können locker gegen Jungs spielen.
Aber spielen die dann als Mädchenmannschaft?
Genau, als Mädchenmannschaft gegen Jungs. Mhm. Es gibt natürlich die Option wie in Deutschland, dass auch einzelne Mädchen in jungen Mannschaften spielen. Das hängt halt, finde ich, immer vom Charakter vom Mädchen ab.
Ja, genau.
Wenn das Mädchen charakterlich stark ist und sich durchsetzen
und einen guten Trainer hat.
Und einen guten Trainer hat, was auch Schlüssel und sie einsetzt, nicht nur defensiv, sondern auch nach vorne hin, dann finde ich das gut. Aber ansonsten finde ich das klasse, wenn die coolen, taffen Mädels die Jungs niedermachen. Und in Spanien ist es so, eine Freundin von mir, die ist technische Direktorin bei Atletico Madrid, sie sagt, die machen die Jungs platt. Die Jungs, die heulen danach. Die 10-jährigen Jungs, das sind halt top.
Mit dem Alter geht es halt noch.
Genau. Ja. Und das sind halt wirklich nicht, das sind nicht so normale Mädels, das sind wirklich die richtig,
die Talente,
die auf der Straße jeden Tag kicken.
Ja, ja.
Und die sind dann noch mehr motiviert, dagegen Jungs zu gewinnen.
Aber das Problem ist, glaube ich, da sind wir da irgendwie in so einem, weiß nicht, wie man das der richtige Begriff ist. Wir hatten es damals in Sindelfingen auch mal ein Jahr und es hat nur Probleme gegeben.
Mhm.
Also, weil die Jungs damit überhaupt nicht klargekommen sind und die Jungsvereine haben sich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, dass die, das war damals auch eine U15 oder U16 Mädelsmannschaft.
Das war ein bisschen zu groß, also zu alt.
Ja, war das schon zu alt.
Also
ich glaube U15 war es.
Also das geht vielleicht noch, aber ich finde halt so U10, U12, U13, mhm, das ist das beste Alter. Mhm. Also das, weil da lernen die auch am meisten. Mhm. Also deswegen finde ich sowas, zum Beispiel in der VfB, so eine U12 hätte oder eine U11, die regional gegen Jungs spielen würde, das sind die zukünftigen Bundesligaspielerinnen. Mhm. Also wenn man die besten Talente sich holen würde, das wäre eine Top-Mannschaft. Und die durchziehen bis oben.
Ja, bis oben. Ja,
ja, bis oben. Natürlich werden immer mal 3, 4 wegfallen. Ja, aber dann hast
du wirst immer Zugänge von außen brauchen.
Genau, aber dann hast du jemanden, der sich mit der Region identifiziert, der stolz ist, den Brustring zu tragen, weil das finde ich halt wichtig. Ja, weil heutig in der Bundesliga, egal ob Frauen oder Männer.
Ja, das mal kommen.
Heute geht. Schalke, morgen Dortmund, heute Wolfsburg, morgen Bayern. Also es ist ja normal. Ja, also heute
hat schon zu viel Geld im Spiel.
Genau, aber dass sich wirklich die Kinder, die sich wirklich auch mit der Region identifizieren, das finde ich halt schade, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, weil Württemberg hat wirklich Talent.
Immer schon, ja. Das hat einem im Herz wehgetan, wenn die mit 14, 15
weg waren. Julia Gwynn, so eine tolle Spielerin, ja.
Also gut, die ist ja noch von
unten, vom Süden, aber
kann ja noch dem. Ja, du hättest da trotzdem
in Württemberg
halten können, ja. Oder da gibt's ja x Beispiele. Ereleta Memeti in Hoffenheim, zwischendurch Wolfsburg, Freiburg.
Stimmt. Ja, die war auch top. Oder ist top.
Ist noch top. Ist jetzt eine etablierte Bundesligaspielerin, Christine Kögel.
Ja, ja, stimmt.
Alles so Schwäbler, die eigentlich hierher gehört hätten, ja. Und Madeleine Steck
ist eine Top-Spielerin.
Gibt's ja genug.
Sie ist ein großer VfB-Fan und sie hat immer gesagt, wenn der VfB eine Mädchenmannschaft hätte,
muss man mal Lisa Lang die Nummer geben. Die soll dann mal anrufen.
Ist in Nürnberg, glaube ich, gerade.
Jetzt ist sie in Nürnberg, ja. Ja, also das sind wir uns ja einig. Das hat halt viel zu lange gedauert.
Schade, ja. Ja.
Mhm. Man könnte da wo ganz anders schon sein, aber jetzt sind wir froh, dass es losgegangen ist.
Genau, ja.
Und da sitzen jetzt, glaube ich, auch ganz gut kompetente Leute, die da hoffentlich die richtigen Entscheidungen treffen und dann das zu einem guten Ergebnis führen mittelfristig.
Ja, das denke ich. Ich denke auch, dass...
Vielleicht rufen sie dich demnächst mal an.
Nee, ich mein nur, weil du mich vorhin gefragt hast, wie ich das finde. Ich finde halt immer wichtig die Basis. Die Basis ist das Wichtigste. Das ist eine gesunde Entwicklung. Lieber dauert es 5 Jahre länger, aber du weißt dann, das ist deine Arbeit, die hast du dir aufgebaut und du hast nichts einfach, weiß ich mein, und dann und ich sag immer, wenn ihr was erreicht aus eigener Kraft, den Aufstieg und ihr bleibt und ihr identifiziert euch mit diesem ganzen Prozess, dann hast du solche Spieler wie Julian Schuster in Freiburg. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Der ist dort seit Jahren und der ist jetzt Trainer und das braucht ein Verein, ein gesunder Verein.
Ja. Also, das stimmt. Da sind wir auf einer Welle.
Ja.
Was ist?
Nix, definitiv. Aber mir ist gerade eingefallen, ist es nicht so, dass die SGM, VfB Stuttgart Obertürkheim ab nächste Saison.
Das weiß ich jetzt nicht, wie lange da
genau. Ich glaube, eine Mannschaftssparte, die nächstes Jahr auch gegen Jungs spielt.
Aber das ist ja wieder eine U16, wo wir jetzt
das ist schwieriger, schon,
Das ist U15 ist das auch schon. Ja. Also drunter haben die, glaube ich, gar nichts. Ich weiß gar nicht. Das spielt dann in Obertürkheim halt.
Genau.
Die
genau,
spielen ja dann als Obertürkheim, die kleineren, glaube ich.
Genau, ja.
Ich finde es auch nicht schlecht, wenn eine U15 mit Jungs spielt, aber das Problem wird halt sein, du spielst dann gegen Jungs, die taktisch sehr schlecht sind und körperlich
eben halt mit der Physis machen einfach.
Genau, dass sich dann eine Spielerin taktisch entwickelt, wird schwer sein, weil sie ja nichts entgegenbringt, weißt du? Also
körperlich.
Ja, genau. Und in diesen jungen Jahren, wo man noch sehr klein ist, da ist bei Jungs und Mädchen der Unterschied noch nicht so groß. Und die Jungs, die wirklich gute Kickerinnen sind, die machen die Jungs platt. Also je älter sie sind, umso die Schnelligkeit,
umso
Kraft.
Umso mehr macht sich das Physische halt bemerkbar.
Genau.
Ja, genau. Ja. Wenn sie dann immer
die
Superfachleute sagen, der letzte Bezirksligist würde wahrscheinlich gegen jeden Frauenbundesligist gewinnen. Ja klar, weil es halt die Physis ist. Schon
nicht ganz ehrlich, das interessiert ja keines. Also beim Schwimmen, also wir kommen ja vom Schwimmen, da wird nie jemand sagen, Michael Phelps wird jeden oder jede Weltmeisterin wäre langsamer als ich oder so.
Ja.
Dieser
Vergleich wird halt gar nicht gezogen.
Ja, weil es auch völlig unsinnig ist.
Ja, klar. Ja, aber das ist so ein Macho-Männer-Ding. Das ist ja auch, wenn du in Social Media guckst, was diese Themen da angeht, wenn du da manchmal in diesen Frauenfußball-Kommentaren-Dings. Da kommen ja ständig solche Sachen.
Ja, und das sind dann die Jungs, die 5 Weizen im Kopf haben, ja, und in ihrem Sessel hängen. Und
die Bundestrainer sind eigentlich.
Genau, die 5. Packung, ja, Chips gerade im.
Und gleichzeitig auch noch Vorstand von einem Verein oder was? Ja.
Genau.
Entscheidungsträger.
Ja, genau.
Genau. Jetzt kommt eine harte Frage, wenn du mal nicht in der Weltgeschichte rumgondelst, mal nicht
in Zoom-Calls steckst.
In Zoom-Calls steckst, mal nicht hier in Waiblingen Caritas machst. Mhm. Was machst du dann?
Also ehrlich gesagt verbringe ich die meiste Zeit mit meinem Sohn, weil ich das einfach so wichtig finde in den jungen Jahren. Ich versuche auch ab und zu mal Spiele zu verfolgen. Also ich habe mein Patenkind spielt in Hegnach, und die machen ja auch tolle Arbeit. Also so, ich versuche schon im Frauenfußball dann ein bisschen auch rein. Ich habe auch mal ab und zu mal beim VfB zugeschaut, auch bei der Jüngeren, bei der U17-Mannschaft. Also ich versuche schon im Fußball zu bleiben, aber Priorität ist im Moment einfach, dass mein Kind gesund und glücklich ins weitere Leben führt, sozusagen. Das ist einfach meine größte Priorität.
Okay. Und sonst irgendwie lesen?
Ach so,
Im Moment
sehr viel Zeichentrickfilme.
Okay.
Und ich habe früher nie gerne welche geguckt, aber gerade ist die Ostergeschichte total top irgendwie.
Okay, Ostergeschichte. Ja. Okay. Perfekt. Und hast du aber schon, weißt du, wo du die Eier versteckst jetzt?
Ich mache das heute noch, weil wir morgen Besuch bekommen von meinem anderen Patenkind und die sollen machen morgen schon die Eiersuche. Genau, okay. Ja, das mache ich heute Abend. Okay. Genau, ja, das ist von morgen fertig. Es muss jetzt nicht am Sonntag die Eiersuche, sondern schon morgen.
Wie hat meine Tochter gestern einem Kumpel einen Tipp gegeben? Schreib dir auf, wo du das alles
hinlegst.
Nicht, dass nachher irgendwann nächsten Winter greifst dann die Eier wieder aus.
Ja, genau. Das haben sie doch in China, gibt es doch so tausendjährige Eier, die man dann essen kann und so.
Echt?
Okay, würde ich jetzt nicht machen. Und Urlaub?
Urlaub?
Wo gehst du immer gern hin? Zum Entspannen?
Ganz ehrlich, wie schon vorher gesagt, früher bin ich ja überall gewesen. Jetzt irgendwie habe ich ein bisschen so Heimweh, weil der meiste Teil meiner Familie lebt in Montenegro und ist eigentlich auch ein sehr schönes Land. Es gibt sehr viel Meer, Berge, also es ist wirklich sehr unberührte Natur noch und da gehe ich wirklich gerne hin, weil ich einfach da einen Bezug habe. Ich treffe meine Cousinen wieder, meine Cousins, die haben auch Kinder und es ist wirklich
Heimat quasi.
Genau, und mein Vater ist dort letztes Jahr auch begraben worden, deshalb gehe ich da halt auch hin, um das Grab zu besuchen und so. Also irgendwie habe ich mich schon ein bisschen von diesem super weiten Reisen irgendwie wieder zurück zu den Wurzeln, back to the roots bewegt. Also ja.
Und wie sehen deine persönlichen Ziele aus? Also persönlich, beruflich, fußballmäßig?
Okay, das ist sehr, sehr gute Frage. Damit muss ich mich jetzt auch auseinandersetzen, weil die Schule, wo ich bin, die schließt ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht viel im Internet recherchieren soll, was frei ist, sondern ich einfach mir selber erstmal Zeit gibt, zu mir zu kommen und es öffnet sich immer eine Möglichkeit. Also bisher war es immer so in meinem Leben, schließt sich eine Tür, öffnet sich was Neues und je mehr man plant, umso mehr geht es in die andere Richtung. Deswegen vertraue ich einfach dem Leben, dass er mir das zurückgibt, was für mich richtig ist. Das Schlimmste ist, husch, husch, schnell in einen neuen Job, damit man irgendwie
Geld verdient.
Genau. Und ich glaube, das ist eine ganz schlechte Einstellung, weil das Problem in der Gesellschaft ist, dass die meisten Personen genau das machen, was sie nicht machen sollten.
Mhm. Ja.
Das stimmt, ja.
Ja, an den Positionen, weil sie schnell einen Job finden wollen, weil sie denken, ich muss jetzt schnell ansetzen, zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Und
das fahre ich hin, ja.
Genau, was passt zu mir am besten? Was macht mich glücklich? Und ich glaube, die Zeit, sich zu nehmen, das machen die wenigsten Menschen, weil sie einfach Existenzängste haben. Aber ich glaube, oftmals, wenn man sich die Zeit nimmt, dann hat man vielleicht mal eine kleine Pause und etwas weniger Geld, aber man kommt dann vielleicht 2 Schritte weiter voran, als wenn man den Umweg macht und sagt schnell was anderes.
Ja, das stimmt, ja.
Da spricht viel Lebenserfahrung.
So.
Ja.
So wie im Yoga. Suchst Yoga und findest Fußball.
Ja.
So ist es. Kismet.
Und was daraus entsteht, genau.
Ja. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, Heike, du hast noch ein paar spannende Fragen.
Spannende Fragen habe ich nicht. Ja. Ja, ich weiß nicht, wenn du den Podcast schon mal gehört hast, wir machen so ein kleines Weiß-Rot-Spiel, heißt es bei uns, also wo ich dir zwei Begriffe nenne und du musst dich spontan für den
Schluss. Ich bin nie bis zum Schluss gekommen, ich habe sie mir immer angehört, aber
okay, aber ich gespannt. Was ich meine?
Wir schauen mal.
Also ich sag dir Begriff, zwei Begriffe und du wählst einen davon aus.
Ah ja,
Die erste Frage wäre, Europa oder Afrika?
Europa.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Viel Geld oder viel Freizeit?
Viel Freizeit.
Frühaufsteher oder Ausschleifer?
Ausschläfer.
Trainerin oder Spielerin?
Oh Gott, das war die schwierigste Frage. Jetzt Trainerin.
T-Shirt oder Bluse?
T-Shirt.
Okay, das war's schon.
Das war echt die schwierigste Frage. Ich kick immer noch gerne. Ich kick so gerne, wenn ich Kinder auf dem Platz sehe, dann kick ich immer und sage, so, lass doch das mit dem Fußball, jetzt komm endlich zu mir. Also alle kennen mich auf den Spielplätzen, das ist die Mama, die kickt. Also ich kann es nicht mehr lassen. Der Ball kommt auch automatisch zu mir, obwohl ich ihn gar nicht höre, aber der kommt.
Der weiß schon, wo er sich wohlfühlen darf. Genau.
Ja, nächste Frage. Was für ein Lied könntest du uns beisteuern zu unserer Playlist?
Oh, das ist jetzt eine super, da bin ich jetzt super überrascht. Was für ein Lied. Bella Ciao.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, sensationelle Wahl. Finde ich gut, sehr wichtig, heutzutage immer noch stabil zu bleiben. Gut. Liebe Anja, dann, wie gesagt, sind wir schon am Ende des Podcasts angelangt. Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Wir hoffen, dass dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat.
Es hat mir sehr Spaß gemacht, weil ich gar nicht die Zeit habe, immer zurückzudenken an die schönen Zeiten. Und danke an euch, dass ihr mir die Zeit gegeben habt, um meine schöne Zeit wieder zu in Erinnerung zu bringen. Ja. Vielleicht würde es mir
vielleicht
auch helfen.
Ein Buch schreiben.
Ich wollte... Heike, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, das mit dem Buch wäre sicherlich sehr schön. E-Dads kaufe.
E-Dads auf jeden Fall kaufe.
Es gibt ein Buch, das heißt Auswärtstore. Das ist, und da ist ein Stück von verschiedenen Trainern, die im Ausland gearbeitet haben. Und da ist ein Stück von mir auch drin.
Ah, ja.
Das letzte Kapitel bin ich.
Okay. Okay.
Last but not least,
Okay. Wo ist das erschienen?
Gute Frage. Es ist ein sehr alternativer Verlag. Ich muss nochmal nachschauen.
Mal googeln.
Ja, muss mal googeln.
Stellen wir dann in die Shownotes.
Shownotes. Pascal, ja. Shownotes. Hashtag. Genau. Ja, und dann in eigener Sache. Pascal ist ja jetzt nicht da. Dann
musst du mal ran,
übernehme ich das mal. Wir haben einen Patreon-Account. Also alle, die schon immer wissen wollten, wie sie uns mal ein bisschen monetär unterstützen können, lasst euch nieder auf Patreon, werdet unser Unterstützer. Da gibt es unterschiedliche Stufen der Unterstützerschaft und ganz groß, also ihr könnt nicht nur uns unterstützen, sondern Heike, was haben wir als Goodie?
Am Ende der Saison gibt es tatsächlich ein Trikot der Frauenmannschaft und es wurde versprochen, dass es auch unterschrieben sein wird.
Genau, also ihr kriegt super ein aktuelles Trikot mit den aktuellen Unterschriften. Und das haben nämlich schon andere Leute gemacht, denen wir jetzt auch danken. Vielen Dank nämlich an Vazila, an Claudi, an Lennart und an Stefan. Was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt in dem Internet, in diesem Ding aus www
wir
und so.
Wir kennen uns aus dem Internet.
Wir kennen uns aus dem Internet. Könnt ihr auch unsere Merch-Shops stürmen und da ganz viel einkaufen, ganz tolle Sachen. Heike hat mal wieder meinen Lieblingspulli an, nämlich den blauen Hoodie mit dem schönen Pride-Brustring-Frauen-Logo drauf. Gestaltet von der ganz, ganz tollen und fantastischen und lieben Gina. Und da könnt ihr alles kaufen. Also wir haben zwei Merch-Shops, in dem einen gibt es eher Klamotten und in dem anderen, da kannst du sogar einen Bierkrug kaufen. Oh. Und du kannst, und kannst einen Kaffeebecher, die Anja hat nämlich, wie alle unsere Gäste, einen Kaffeebecher bekommen, von beiden Seiten bedruckt mit unserem Logo. Könnt ihr alles kaufen, ist wirklich Schmuck, sieht toll aus, wie gesagt, das Logo ist auch richtig, richtig, richtig schön. Und
wirklich schön.
Ja, wenn ihr an Ostern, ist ja schon längst Ostern vorbei, aber wenn ihr mal Zeit habt, Heike, ich werde es nie hinkriegen, dass wir nicht aktuell sind. Ostern kommt ja wieder. Also.
Macht das halt nächste Ostern.
Genau. Wenn ihr mal Zeit habt, dann guck doch mal ein bisschen in diesem Internet und in den Brustringfrauen Merch Shops. Heike.
So, dann sind wir tatsächlich am Ende und sagen für heute tschüss, Adele, ciao und verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wie immer mit der Einlaufmusik, die bei den Heimspielen der VfB-Frauen ertönt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, danke.